NFL-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, Olli, Podcast Nummer 14, dann starten wir mal. Es ist ein ungewöhnlicher Podcast, weil wir heute den Gastgeber nicht dabei haben und den wunderbaren Daniel Rabe. Der ist mit besten Gründen entschuldigt, weil er heute für seine Kinder aufkommen muss und hat typisch von Daniel ein bisschen was verschludert an Terminen. Zumindest kann er nicht, hat uns ganz kurzfristig abgesagt. Aber wir werden diesen großartigen Podcaster, Wirt und Freund würdig ersetzen, und zwar durch den Olli Blum. Hallo, lieber Olli, ich grüße dich.
Vielen Dank und schönen Dank für die Einladung. Ich meine, ich bin ja schon ein paar Mal dabei gewesen im Hintergrund.
Du kennst das Spielchen so ein bisschen hier bei uns, ja, ne? Der Olli ist derjenige, der uns aufnimmt zum 14. Male. Heute hatte die Aufgabe, die ich mir extrem schwer vorstelle als Nicht-Techniker, uns parallel aufzunehmen und mit mir zu quasseln, unseren Talkgästen zu quasseln. Aber der Olli sieht extrem entspannt aus und ich glaube, das kriegst du hin, oder?
Das sieht auch gut aus und der Daniel ist natürlich entschuldigt, ganz klar, wenn die Familie ruft, sollte man auch als Gastronom und Vater immer zur Stelle sein.
Also volles Frage. Verständnis, Daniel, wir machen das heute fast so gut wie mit dir und beim nächsten Mal bist du wieder dabei bei Podcast Nummer 15 auf jeden Fall.
So sieht's aus.
Olli, zu dir. Du bist in Köln bekannt wie ein bunter Hund. Erzähl mal ganz kurz, die es nicht wissen, Oliver Blum, Blum und Blömscher, Musikerfamilie, was du so treibst.
Genau, richtig. Seit, also geboren in Köln tatsächlich, wird man ja immer wieder gerne gefragt, wenn man ja. Im Kölner Geschäft mitmischt. Geboren in Köln und mein Vater hat 1970 tatsächlich in meinem Geburtsjahr Blum und Blömscher gegründet, die dann in den 80er, Mitte der 80er Jahre dann zu dem Parodisten-Trio wurden und dann auch sehr erfolgreich im Kölner Karneval jedes Jahr mitgezaubert haben. Und ich bin dann tatsächlich 2000 von meinem Vater gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Da habe ich natürlich gesagt, nein.
Ist doch da klar. Warst du 30, wenn ich richtig rechne, ne?
Genau,
70 richtig. Geboren, ja.
Da habe ich schon 10 Jahre Karneval gemacht. Ich habe in einer Band angefangen als Frontnase und ein bisschen Musik gemacht. Junge von der Shell, Sick hießen die damals. Kennt man vielleicht noch heute mit dem Titel Olé, Olé, wir sind die Champions. Das war so deren Gassenhauer.
Okay.
Ja, und so fing das Ganze an. Angefangen natürlich auch in der Gastronomie. Mein Vater hatte damals auch Gasthaus zum Jan in der Thieboldsgasse.
Also du bist Wirtekind?
Ich bin Wirtekind, mit 14 in der Küche, mit 16 durften wir in den Service, mit 18 durften wir den Papa dann fahren, von Auftritt zu Auftritt und so quasi alles von der Pike auf mitbekommen und gelernt.
Aber nie den Wunsch gehabt, selber Gastronomie zu machen? Oder?
Naja, tatsächlich nicht, wobei ich sehr, sehr gerne in der Gastronomie bin. Also ich bin unglaublich gerne Gast, ich mag das total und hab halt dadurch, dass ich ein Kind der Gastronomie bin, da auch immer mal reingerochen, aber hab irgendwie für mich selber das nie wirklich gefunden. Aber ich finde es faszinierend. Ich kenne auch viele Kollegen von dir und ich sage immer, wer es durchhält und wer Bock darauf hat, ist es ein Megajob.
Ja, finde ich auch. Ist ein komischer Job, ist eine merkwürdige Arbeitszeit. Du arbeitest immer gegen den Rhythmus deiner Freundeskreise. Ist, wie soll ich sagen, also oft sehr anstrengend, aber wenn man es liebt und gerne Gastgeber ist, ist es für mich persönlich der schönste Job der Welt. Aber man muss das auch irgendwie in sich haben, glaube ich.
Absolut. Ne? Ist man als Musiker übrigens auch. Man ist immer natürlich gegen den Zyklus der Familie, der Freunde
und so weiter. Das normale Leben ist
irgendwie, ne? Das normale Leben ist unterwegs, aber ich bin mit meiner Frau auch schon sehr lange zusammen und wir haben das im Grunde genommen von Anfang an immer wieder abgecheckt zwischendurch. Geht das nicht? Und die Freiräume durfte ich Gott sei Dank immer haben, vor allen Dingen halt das zu machen, was man liebt. Ne? Und das ist, glaube ich, das Schönste.
Wenn man das beruflich machen kann, absolut, was sehr schön ist. Aber du hast auch ein ganz spannendes neues Projekt, das, was du wahrscheinlich auch schon liebst oder lieben lernen wirst, gerade beruflich.
Hammer, 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 Hammer. Also ich bin dann darüber noch weiter im Karnevalszirkus unterwegs gewesen.
Rattepack.
Und, genau, Swing-Projekt, Kölsches Rattepack mit der lieben Andrea und mit dem Uwe. Und in der Pandemie ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass ich halt auch als Bühnenkünstler wenig Engagements hatte, bis zu gar keine. Und dann habe ich im November letzten Jahres tatsächlich auf der Homepage vom Hennessin Theater gelesen, dass die Puppenspieler suchen. Und da habe ich mich da einfach mal ganz fresh beworben. Und die
ohne jeden Klüngel?
Oh, ja, tatsächlich. Ich war ganz, ganz erstaunt. Ja.
Geht sowas?
Ja, der Klüngel war der, dass meine Tochter mich darauf hingewiesen hat, weil die hat es nämlich gelesen. Und ich habe mich dann im November beworben und die waren auch hellauf begeistert von dem Vorsprechen. Das war ganz toll. Und da sagte die Frau Kämmerling, dann würden wir sie gerne nehmen, wenn sie möchten. Und die Stelle war ausgeschrieben für den 1. Januar bis 31.12.21.
Ja.
Für mich war schon relativ klar, dass wir keine Session haben werden, aufgrund der Pandemie. Und somit habe ich gedacht, können wir das ja mal ausprobieren. Und dann hatte ich nach dem Vorsprechen am nächsten Tag einen Anruf, die sagte, ich darf sie nicht einstellen, weil die Stadt hat gerade alle Theater geschlossen.
Okay.
Somit hat sich das ein bisschen hingezogen, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann Januar, Februar haben wir uns wieder zusammengesetzt und im März hieß es dann, okay, wir dürfen sie einstellen und im April kam dann der Vertrag. Und jetzt bin ich...
Und der Vertrag für ein Jahr dann, oder?
Genau, richtig, bis Februar 22. Für mich eine super Situation, da reinzuschnuppern und... Es ging eigentlich um eine Krankheitsvertretung, deswegen ist das auch nur um ein Jahr ausgeschrieben gewesen. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, was da passiert. Also es macht Riesenspaß, es ist eine ganz andere Art des Arbeitens.
Ist anstrengend, doofe Frage?
Das ist anstrengend, erstmal noch nicht, weil wir jetzt natürlich noch nicht so viel gespielt haben.
Aber
wir
so von
haben
Proben
angefangen
von Texten
zu proben. Ja, du musst halt deine Texte drauf haben, du musst dann die Puppen dazu führen. Ich kriege noch im Moment ein bisschen Unterricht vom lieben Jackie.
Ja.
Und muss sprechen, singen, und aber das ist schon ein knubbeliger Haufen da hinter der Britz. Das ist total interessant. Und was ich ja liebe, ist, dass wir eine Liveband haben. Das heißt, wir haben Pianisten, wir haben Schlagzeuger, Bassisten, Gitarristen und Trompeter. Und du kriegst von hinten so richtig Schub. Mega. Einfach
sehr cool.
Toll.
Ja, ja. Und ist das, falls wir wieder Session feiern können, trotz Pandemie, oder wenn die Pandemie weitestgehend überstanden ist, was ich sehr hoffe und auch glaube, aber
natürlich.
Mit dir vereinbar eine Session, der Puppenspieler und Musik, oder wie willst du das hinkriegen?
Also aufgrund der jetzigen Situation hieß es erstmal, wir schauen uns das erstmal an. Für uns ist die Session ja auch noch keine Session. Das heißt, wir haben zwar Verträge da liegen, aber wir wissen ja alle noch nicht so 100%, wie es läuft. Und ich habe dann gesagt, ich werde das schon managen und das werden wir auf jeden Fall so hinbekommen. Die Frau Kemmerling hat mir auch freie Hand gegeben. Die hat gesagt, die Verträge, die geschrieben sind, könnt ihr auf jeden Fall wahrnehmen, gar keine Frage.
Okay.
Und da werden wir eine Lösung finden.
Ja, ja, super. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Ja. Mega. Tolle Sache. Unser erster Gast ist da. Lars Werner, Sportjournalist, Reporter vom Kölner Stadtanzeiger. Guter, langjähriger Bekannter von mir, kann ich so sagen, glaube ich. FC-verrückt beruflich, sonst privat, glaube ich, nicht.
Na.
Da kannst du gleich was zu sagen. Auf jeden Fall herzlich willkommen, lieber Lars. Kind der Südstadt und heute unser Gast auf jeden Fall. Hi.
Hallo, danke. Lars. Hallo, Martin. Hallo, Dani. Danke für die Einladung erstmal. Ja.
Ja. Sehr, sehr gerne.
Ist ja nicht so weit von mir gewesen zu Hause. Ich musste jetzt also wirklich nicht so 7-Meilen-Stiefel anziehen, um hierher zu kommen. Also,
du wohnst in der Südstadt, ne?
Ich wohne in der Südstadt, ja. Ja, schon eigentlich ewig schon im Fringsfädel. Und irgendwie werde ich diesem Fädel auch immer relativ treu bleiben, glaube ich.
Ist ja auch mit der schönste Viertel Kölns, oder? Kann man so sagen. Du bist aber gebürtig kein Kölner, wie man hört und wie ich weiß.
Hört man es so schlimm noch?
Man hört zumindest, der Olli spricht kölsch als du. Ich bin ja auch keiner, aber...
Das ist kein rheinischer Singsang.
Nein, genau. ihr habt natürlich vollkommen recht. Und es wäre auch lächerlich, wenn ich jetzt irgendwie anfange damit. Aber nee, ich bin gebürtiger Norddeutscher. Mhm. Aber ich bin natürlich durch Studium und durch den Job schon ewig hier. Und ich glaube, Köln ist auch Heimat, ganz klar.
Ja. Wie lange bist du schon in Köln?
Oh, mit Studium, Beruf 20 Jahre. Okay. Also das ist schon...
Kann man schon ein bisschen sagen, dass du auch Kölner bist.
Ja, genau. Also ich würde mich jetzt nicht mehr so nur als absoluten Emi bezeichnen, sondern schon doch sehr kölsch, vielleicht auch, wenn man es mir nicht anhört, aber ich denke mal, ich ticke
schon. Du fühlst kölsch und tickst kölsch auf jeden Fall. Ja, ja. Du hast in Köln studiert?
Ich habe teilweise hier studiert. Ich habe aber auch in Dortmund studiert. Da habe ich Diplom-Journalistik studiert in Dortmund und ja, in Köln dann auch noch. Und bin dann halt so reingekommen, Anfänge, freie Mitarbeit, so typisch wie es halt ist, dann halt Volontariat hatte ich aber sogar schon mit 18 gemacht in der Heimat, in Norddeutschland. Ne? Das hatte ich also sozusagen schon in der Tasche. Ne?
Ja.
So, dass ich dann
das heißt,
halt,
nach dem Abitur hast du erstmal Volontariat gemacht, weil du wusstest schon, du willst Journalist werden.
Genau. Das war eigentlich schon von klein auf immer mein irgendwie Wunsch und Ziel. Ja, ich habe auch selbst ja jahrelang auf Fußball gespielt, 20 Jahre. Ne? Mhm. Und irgendwie war klar, dass ich das irgendwie machen würde. Ich wusste natürlich nicht, als Kind hast du immer die Vorstellung, dass du natürlich vielleicht zum TV kommst und so weiter. Aber dann ist es dann halt am Ende der Print geworden. Oder eigentlich gibt es ja in dem Sinne richtig Print gar nicht mehr. Es ist ja eigentlich alles mittlerweile. Mhm. Es ist online, es ist auch ein bisschen TV mittlerweile. Ne? Also es gehört ja alles dazu halt.
Ja, es ist sehr vermischt auf jeden Fall. Du hast meinen Traumjob, weißt du das eigentlich? Ich wollte immer Sportjournalist werden.
Ja, du hast meinen Traumjob.
Gut, dann müssen wir mal in Ruhe darüber sprechen, wie wir das gedreht kriegen.
Kann ja mal tauschen.
Zumindest mal für eine Woche oder so. Interessant.
Nee, ist ganz gut so. Also ich bin ja auch ganz gerne mal in diversen Kneipen oder Brauhäusern zu Gast allerdings.
Ich weiß, also. Nee, ich habe das echt lange überlegt und immer, wenn ich das höre, wie du jetzt erzählst, auch so Sportjournalist und Volontariat, da flackert mein Herz, meine Augen, das war eigentlich schon immer ein bisschen mein Traum. Bin auch irgendwie dann über andere Wege die Gastronomie gefunden, aber ich finde es auf jeden Fall einen sehr coolen Job, den du machst.
Ja, Martin, aber es ist halt nicht immer so, dass es da vieles von der Romantik geht, natürlich auch so ein bisschen flöten mit den Jahren, das muss man auch mal ganz klar sagen. Wenn du früher als Kind heran, Jugendlicher und so weiter, hast du natürlich noch, gut, der Fußball war damals ja auch noch ein bisschen anderer, würde ich jetzt auch mal sagen, aber wenn du zu viel jahrelang hinter die Kulissen geblickt hast, weißt du natürlich auch irgendwann, wie das Geschäft auch funktioniert und auch leider auch manchmal, wie es dann halt auch nicht so schön funktioniert, sage ich jetzt mal so. Und da geht natürlich einiges an Romantik flöten. Nichtsdestotrotz bin ich aber immer noch Fußballfan, klar.
Was ist dein Lieblingsverein?
Darf man das haben überhaupt?
Das, das ist jetzt aber eigentlich eine ganz, ganz peinliche Nummer. Das weißt du doch eigentlich auch, der HSV. Ne?
Ja, also, ich wollte mal voroffiziell.
Aber auch das ist mit den Jahren, du, das nimmst du nur noch so zur Kenntnis. Vor allem in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren nimmst du das ja fast nur noch so zur Kenntnis. Das ist natürlich auch sehr peinlich, was da ja, HSV da jetzt in den letzten Zeit abgeliefert hat, auch in dieser Saison wieder. Ja,
Wahnsinn,
das, ja, aber es ist halt auch irgendwie auch selbst verschuldet, muss man sagen. Man kann da nicht mehr nur mit Pech, Zufall kommen und so weiter. Ja, und ich hoffe mal, dass der 1. FC Köln, vielleicht wenn wir da gleich zu dem Thema kommen, nicht ein ähnliches Schicksal erleidet, weil man sieht ja zum Beispiel auch beim Beispiel des HSV, wie schwierig es ist, dann durchaus auch wieder hochzukommen. Vor allem, wenn wir natürlich so eine zweite Liga haben nächstes Jahr.
Wie Super League das wird, ne?
Ja, also...
Wird prickelnd.
Nicht so einfach, ne? Also ich meine, also der HSV ist in der nächsten Saison das 4. Jahr in Folge dabei. Die meisten hätten ja gedacht, das wäre nur ein Betriebsunfall. Du machst da eine Saison und gehst dann danach direkt wieder hoch. Halt, ich glaube aber, dass der FC am Ende noch ein bisschen besser aufgestellt ist als der HSV, ne?
Hoffen wir es. Mhm. Ja, das nicht, weil ich dich sehr gerne mag, seit Wochen dabei haben will, aber du bist ja heute auch unser Gast, weil es beim FC jetzt ja, wie soll ich sagen, auch extrem prickelt und ansteht und Samstag eines der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte ansteht. Du bist am nächsten dran, glaube ich, von allen Menschen, die ich kenne. Wie sagt denn dein Bauchgefühl? Schafft der FC das noch?
Also eigentlich muss ich jetzt direkt sagen, damit ich hier auch nicht rausgeschmissen werde, ja, natürlich schafft das der FC. Ja.
Alles gut.
Ich bin heute. Ich habe so, also ich glaube nicht, dass die beiden Kontrahenten, die es ja noch zu überholen gilt, Bielefeld und Bremen, dass sie beide gewinnen. Das glaube ich jetzt nicht. Ich hoffe nur mal, dass nicht nur die anderen für den FC spielen, sondern auch, dass der FC auch für sich selbst spielt und auch die Pflichtaufgabe gegen Schalke erfüllt. Und ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, wie sich vielleicht einige denken halt. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass der FC Schalke bezwingen wird. Ja? Und das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Knapp allerdings, um zumindest in die Relegation zu kommen. Wahrscheinlicher ist aber sogar dann, es direkt zu schaffen, also direkt den Klassenerhalt zu schaffen. Andererseits, wenn du natürlich... ja, es gibt wahrscheinlich nur direkter Abstieg oder direkter Klassenerhalt. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass die beiden nicht gewinnen werden. Das Problem ist dann die Leistung vom FC. Bist du eigentlich Fußballfan, Olli?
Mäßig, sagen wir mal so. Ich kenne mich nicht gut aus im Fußball, aber ist natürlich klar, wenn man in Köln geboren ist, ist man halt auch mal so mit einem Fuß auf jeden Fall FC-Fan. Mhm.
Und dann, du bist wahrscheinlich der wahre Experte hier, auch so ein Journalist und verrücktem Fan. Was sagst du denn? Was hat dein Bauchgefühl? Schafft der FC das noch?
Oh, ich sehe das genauso wie der Lars, ganz ehrlich. Man hat so aus der Erfahrung, weiß man noch eher, dass die Jungs sich dann am letzten noch selber im Weg stehen und das dann wirklich nicht durchrocken. Ich wünsche es ihnen natürlich ganz klar, aber ob sie es schaffen, ich weiß es nicht.
Wir sind gespannt. Ja, warst du in Berlin oder hat der Kollege das gemacht?
Mein Kollege war da. Aber natürlich verfolgst du jedes.
Ja, klar.
Du saugst alles auf momentan. Ist ja klar, du bist ja immer im wahrsten Sinne des Wortes am Ball.
Unter uns Fans wird extrem diskutiert, ob das zu ängstlich war, ob man hätte mehr Mumm zeigen müssen, auf Sieg spielen müssen. Dann wäre man jetzt in der Vorhand bei einem möglichen Sieg und hätte die Punkte schon vor Bremen und Bielefeld. Andere sagen, nee, das können wir gar nicht. Das war sehr wichtig und sehr richtig und sehr weise von Herrn Funkel, auf Sicherheit zu spielen. Mhm. Ich schätze, so ist einer, dass jemand, den man
Ich habe natürlich gedacht, dass genau diese Frage jetzt kommen würde. Damit hatte ich schon fast gerechnet. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch so keine richtige Antwort. Weil wenn du das Spiel als Fan oder auch als Journalist verfolgt hast, hast du gesagt, in der zweiten Halbzeit muss doch mal ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Die müssen doch mal mehr nach vorne investieren gegen einen Gegner, der wirklich ja auf die 10 Mann verzichten musste. Das waren ja nicht irgendwelche. Mhm. Hat sich natürlich auch gezeigt, dass die zweite Garde von denen auch nicht so schlecht ist. Das hat man in diesem Spiel dann auch gesehen.
Stimmt,
halt.
Ja.
Aber trotzdem, eigentlich hättest du da mehr investieren müssen, meiner Meinung nach. Allerdings kann ich auch den Friedhelm, den ich ja wirklich seit Jahren auch gut kenne, verstehen, den man hätte übrigens früher holen sollen.
Ist das
so
meine Meinung?
In Klammern. Ja. Ja. Ich kann ihn auch verstehen, dass man halt auch nicht ins Verderben rennen wollte am Ende, weil ich schätze auch Hertha so ein, natürlich waren die in der Lage, auch ein Tor noch zu erzielen. Sah zwar in dem Spiel vielleicht nicht so aus, weil wenn der FC die Räume öffnet und so weiter, dann haben die ja auch durchaus schnelle Spieler, die dann halt auch mal, dann verlierst du das Ding 0-1 und dann ist das Ding schon fast gegessen halt. Ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen halt. Ich hätte es mir aber selbst natürlich auch gewünscht, dass sie ein bisschen mehr investieren halt. Ne?
Es war natürlich ein heftiger Poker, aber ich bin da bei dir, weil jetzt müssen sowohl Bielefeld als auch Bremen gewinnen, hätte der FC verloren, beiden unentschieden gereicht. Und das finde ich schon ganz was Unterschiedliches, wie die auch noch an die Spiele rangehen müssen. Also insofern hat das funktioniert, was was, glaube ich, auch der Friedhelm Funke so ein bisschen gewünscht hat, aber war natürlich schon etwas, ja,
was wäre denn gewesen, wenn auf den anderen Plätzen noch was passiert wäre, weißt du? Ich meine, wenn du das Spiel von Bielefeld verfolgt hast, das habe ich ja dann auch noch in meiner Zusammenfassung gesehen, wie viele Chancen die hatten, ja, also die hatten ja Chancen locker für 2-3 Tore noch, ne, und dann ist natürlich schon wieder die Situation eine andere.
Absolut.
Oder Bremen, ja, ich meine, Werder hatte durch den Ex-Kölner Bittencourt, das Ding war ja, das guckt ja schon ins Tor rein halt, ne,
dieser Posten. Das zweite Tor von Bremen fiel ja für Augsburg, fiel ja, glaube ich, in der 91. oder sowas, wo ja klar war, man steigt jetzt nicht ab auf jeden Fall.
Also am Ende muss man natürlich sagen, es ist eigentlich schon fahrlässig, dass man sich überhaupt auf die anderen verlassen muss. Ja. Der FC hätte das in der Saison früher den Klassenerhalt perfekt machen müssen und meine Meinung ist, auch wenn der Kader oftmals kritisiert wird, ich finde, der Kader muss eigentlich, den sie da haben, in der Lage sein, irgendwo zwischen 12 und 14, 15 zu landen. Das gibt der Kader durchaus her, meiner Meinung nach. Ja.
Jetzt sind nicht alle Hörer, die uns zuhören, so nah dran wie wir zwei im FC am Geschehen. Erklär mal ganz kurz mit ein paar Worten, warum es aber trotzdem wieder so desaströs läuft, man wieder auf Platz 17 steht und extrem zittern muss. Was hätte besser laufen müssen? Also du sagst, man hätte einen Friedhelm Funke früher holen müssen, aber was sind die Ursachen der Saison?
Also es ist natürlich, also es, ich will jetzt nicht mit Ausrede oder Entschuldigung kommen, aber es ist natürlich schon so, dass dem FC natürlich auch wirklich auch Schlüsselspieler, wichtige Spieler in der Saison verletzungsbedingt gefehlt haben halt. Mhm. Ne? Anderson, gut, da sagen natürlich einige, der hatte schon gewisse Knieprobleme auch zu Zeiten von Union Berlin, aber er hat natürlich eine sportmedizinische Untersuchung gemacht und da wurde halt in Köln, ja, und da wurde halt nichts gefunden. Und der Spieler hat ja im Prinzip 70-80% der Saison und gar nicht zur Verfügung gestanden. Und wenn, dann halt auch nur nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, sage ich jetzt mal so. Ja, und der hat natürlich eine große Rolle in dem ganzen Konzept gespielt halt. Vielleicht ein bisschen naiv. Ich muss sagen, ich hätte Simon Terodde nicht verkauft.
Ja.
Oder nicht verkauft, nicht an den HSV gehen lassen.
Ja, verschenkt,
ja.
Verschenkt, ja.
Auch wenn der vielleicht nicht ein Spieler ist, den du vielleicht immer in der Bundesliga vom Beginn anbringen kannst oder der auch vielleicht nicht immer diese Klasse hat oder sowas. Aber ich glaube trotzdem, dass er in der Lage ist, immer so ab der 60. 70. Minute reinzubringen, dann noch für Unruhe zu stiften. Ist ja auch einer, der schön arbeitet, auch mit dem Körper.
Eine gewisse Torgefahr, ne?
Und eine gewisse Torgefahr. In der Box hat er natürlich immer, wenn er ein bisschen bedient wird. Ja? Da hat der FC ja durchaus auch so ein paar Spieler wie Duda und so weiter. Keins. Das war ja der zweite, der ewig auch leider verletzt war, das muss man ja auch sagen, ne? Aber die ihn eigentlich bedienen können. Darum hätte ich ihn nicht gehen lassen. Aber das war natürlich schon schwierig, sage ich jetzt mal, wenn nur Hector war. Auch, hat auch große Teile der Saison gar nicht zur Verfügung gestanden. Kainz, Anderson, das sind ja schon, Bono war auch lange Zeit verletzt, das sind ja schon wichtige Spieler. Darf aber natürlich nicht die alleinige Ausrede sein. Es muss natürlich ein Kader schon so zusammengestellt sein, wenn dir halt mal der Stürmer ausfällt, dass du dann jemanden hast, der in die Bresche springen kann. Gut, Anthony Modest ist überhaupt nicht mehr der Spieler, der halt einstmals war. Das ist jetzt aber auch schon 3-4.
War das ein Fehler, ihn überhaupt zurückzuholen?
Nein, also ich würde sagen, es war kein Fehler, ihn zurückzuholen, weil du musst es, Martin, du musst es halt so sehen, ich meine, da ist ein Spieler, den du 2017 war das ja genau, für 28 Millionen Euro nach China verkauft hast. Den kriegst du zum Nulltarif wieder. Der Kardinalfehler war, diesem Spieler halt einen 5-Jahres-Vertrag zu geben mit einem 5-jährigen Anschlussvertrag, ja.
Also die 28 Millionen ja wieder weg, wenn du das alles an Gehalt
hättest. Ja, also ich weiß natürlich, es stimmt natürlich auch nicht immer, was oftmals auch behauptet wird, dass dieser 5-jährige Anschlussvertrag hochdotiert ist. Das ist nicht der Fall. Ja?
Okay.
Ja, das ist wirklich, das sind im Vergleich wirklich zu anderen Summen von Spielern, die beim FC verdienen, Peanuts. Ja? Und ob Modest diesen Vertrag am Ende überhaupt antreten wird, ist eine andere Geschichte. Oder ob man sich da vielleicht sogar vorher nicht einigt oder so weiter.
Ja, nach Frankreich zurück möchte, wo
das ist ja alles möglich. Ist ja alles möglich. Ja? Nur es war auch da ein bisschen naiv auf die Karte Modest alleine zu setzen, wer nämlich weiß, wenn du einmal in China gespielt hast, ey, das ist was ganz anderes, ne? Das ist eine ganz andere Liga, da wird gar nicht so trainiert wie hier, das kannst du nicht vergleichen halt, ja? Und Modest ist jetzt auch nicht mehr zu seiner Hochzeit, ist jetzt auch nicht mehr 28, 29, der ist jetzt 33, ne? Ist noch nicht mega alt, klar, kann man auch mit 35 noch ein guter Knipser sein, aber bei der Spielweise von Modest und so weiter, das war mir fast klar, dass der nicht mehr so die Saison von 2016, 17, das war klar, dass er die nicht wiederholen. Da waren halt so ein paar Fehleinschätzungen, das muss man auch ganz klar sagen. Ne?
Das wäre eine nächste Frage.
Und ganz kurz, das sage ich auch noch mal kurz sagen, es war natürlich, ich habe es wirklich, wirklich nicht verstanden. Ich bin nicht einer der ganz größten Heldkritiker, das muss ich auch dazu sagen. Ja, ich nehme ihn auch öfter mal in Schutz für einige Sachen. Ja. Aber ich habe es wirklich nicht verstanden, warum man im letzten Sommer ohne Not den Vertrag mit Trainer Markus Gisdol einfach mal bis 2023 verlängert hatte. Das sage ich nicht nur rückblickend als Besserwisser, sondern das habe ich auch damals schon gesagt.
Das stimmt, darüber unterhalten. Ja,
das habe ich auch damals schon gesagt. Ja. Man hätte doch einfach sagen sollen, pass mal auf, Markus Gisdol, wir haben jetzt diesen Klassenerhalt in der letzten Saison. Ja, am Ende war das ja auch eine einzige Zitterpartie, sagen wir mal ehrlich.
Absolut.
Das waren 10 Spiele nach dem Neustart, die der FC auch nicht gewonnen hatte. Hätte die diese Phase nicht gehabt über Weihnachten, ja, dann wäre das, also der Klassenhalt war ja auch am seinen Faden, ja, im letzten Sommer. Und da hätte man auch sagen sollen, komm, Markus, wir setzen zwar auf dich, wir vertrauen dir, du hast jetzt noch einen Vertrag bis 2022, ja, wir unterhalten uns dann nochmal im Oktober, November oder sowas, ja, wenn man schon ein bisschen genauer gucken kann. Aber da, ich fand, das war schon mal per se schon mal das falsche Signal, das man auch gegeben hat.
Ich glaube auch an den Markus Gisdol selber, wie auch an die Mannschaft. Das hat, glaube ich, keiner so richtig verstanden. Jetzt kriegen wir einen neuen Trainer, wenn der Friedhelm Funkel uns am Samstag gerettet hat, so Gott will. Was hältst du von Steffen Baumgart?
Gut.
Ja?
Bin ich, also halte ich für... Ich, ob der nun am Ende des Tages wie Faust aufs Auge passt, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Wer weiß das schon. Aber,
kann man auch nicht, kann keiner sagen.
Aber ich habe den jetzt auch ein paar Jahre verfolgt. Ich finde ihn von seiner Art super. Ich weiß von einigen Spielern, dass er eine sehr gute Ansprache an die Spieler, an die Mannschaft hat. Ja, dass er auch für einen offensiven Fußball spielt, taktisch variablen Fußball steht. Wie der mitgeht, ich glaube auch von, der ist ja auch sehr offen, so als Typ, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, der passt hier gut nach Köln halt. Ne? Ich würde mir natürlich wünschen, dass er natürlich in der ersten Bundesliga anfangen könnte, aber ich würde ihm halt auch zutrauen, dass er dann auch den Wiederaufstieg schafft halt. Ne?
Beides, glaube ich, könnte er auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, er ist auch so ein Typ, der sich auch wenig gefallen lässt, der auch nicht so die Gefahr läuft, zerrieben zu werden in dem Verein. Das ist ja durchaus möglich, das wissen wir auch manchmal. Ja, ne? Ja, also ich glaube, dass es eine gute Wahl ist. Es gab ja auch noch andere Kandidaten.
Jemand aus Österreich im Gespräch, glaube ich.
Ja, ich habe selten erlebt, dass Vertragsgespräche so offen geführt worden sind.
Vor allem von Trainerseite, ne?
Ja, aber also ich meine, Peter Stöger hat hier wirklich in Köln auch 4,5 gute Jahre geleistet.
Der 4
hat,
gute Jahre.
Aber ja, vier am Ende. Die Trennung am Ende war unschön, muss man auch nochmal ganz klar sagen. Da ist auch einiges ein bisschen zerbrochen worden. Ne? Und ob man nochmal so eine alte Liebe aufwärmen sollte, ist halt auch mal die Frage. Ne? Also natürlich hätten wir uns auch mit arrangieren können. Du weißt ja, dass der Peter auch ein leutseliger Mensch ist, der natürlich auch für Journalisten, das ist einfach ein guter Typ halt. Ne? Aber darauf kommt es am Ende natürlich für den FC nicht an. Ja, und ich glaube, dass der Steffen Baumgart da die richtige Wahl ist.
Okay, interessant. Abschließende Fußballfrage. Wir wollen ja auch ein bisschen mit dir über das Leben, über Corona, über die Kölner Gastronomie und so weiter sprechen. Erklär mal dem Olli und mir, warum, du bist so nah dran am FC, seit 10, 15, 20 Jahren der Verein sich so krass im Wege steht und niemals den richtigen Schritt macht. Du bist selber HSV-Fan, hast du erzählt. Es scheint auch für andere Vereine schwierig zu sein.
Martin, ich war HSV-Fan. Ja? Und vielleicht bin ich immer noch ein bisschen im Innersten, aber ich habe dir ja gerade erzählt, wenn du...
Ja, verständlich, okay. Ja, aber zumindest auch für Außenstehende, die uns zuhören, da sagt man ja Millionenstadt, diese Begeisterung der Menschen, die Tradition, die ja durchaus ein bisschen verpflichtet. Man hat mal wieder mal gute Personen hier, die Trainer sind, sagst Peter Stöger, war ja ein guter Trainer, Sportdirektoren, aber immer wieder steht man sich so krass im Weg. Kannst du da mit wenigen Stichworten Ursachen benennen?
Ich will jetzt mal, jetzt mache ich was ganz Verbotenes. Ich gucke jetzt mal wirklich mal 70 Kilometer weiter Richtung Holland, an den Niederrhein, Ostholland, ja, Borussia Mönchengladbach und vielleicht ist das so ein bisschen ein Gegenbeispiel. Ne? Ich meine, natürlich, die haben natürlich auch einen Vorteil, der gesamte Borussia-Park, ja, mit dem ganzen Land da, das ist zwar längst nicht so schön wie in Köln mit Müngersdorf und wir wissen das alles mit den ganzen Kaschemmen, Kneipen und so weiter, aber das gehört denen natürlich alles. Ja? Die haben natürlich da haben sie sehr viel richtig gemacht damals halt. Ne? Auch wenn der Stadion der Bögelberg in der Stadt natürlich unvergleichlich war, aber das gibt dir...
Atmosphärisch war es toll da natürlich, aber du konntest kein Geld verdienen.
Ja, du konntest, ich will sagen, die konnten da jetzt natürlich in den letzten Jahren immer weiter ausbauen, Geld verdienen und haben natürlich, das ist der zweite Sache, worauf ich hinaus will, die haben natürlich Konstanz in der Vereinsführung. Ja? Also auch wenn Max Eberl vielleicht in dieser Saison ein bisschen kritisiert wird, aber... Das ist natürlich schon ein Glücksgriff gewesen mit Max Eberl. Ne? Der ist jetzt seit 2007, 2008, glaube ich, so der Strippenzieher bei Borussia, der Sportchef. Ja? der ein Standing hat, auch im Verein unumstritten ist, ja, der sicherlich auch hätte vielleicht auch schon zu Bayern München gehen können. Ich hätte mir den echt mal gut bei Bayern München vorstellen können.
Hätte ich auch gedacht, dass das macht,
ja,
hätte ich
gesagt. Weil das ist auch sein Ex-Club, er kommt ja auch aus München. Ja, aber das ist natürlich, ja, und der dann natürlich Leute im Umfeld hat, mit Stefan Schippers, mit König, mit Bonhoff, also dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten Bonhoff, ja, oder Siegfried Söllner, dem anderen Vizepräsidenten, die natürlich, aber die sind ja seit Jahren im Amt, da ist eine Konstanz drin, sogar der Pressesprecher bei Borussia Mönchengladbach ist schon seit, oder Mediendirektor, wie es ja so schön heißt, jetzt ist er seit über 20 Jahren im Amt, ja, also ich glaube schon, dass da Konstanz
das auch... Das könnte man ja hier auch so machen, also das ist ja nicht verboten, dass man auch die Leute länger im Amt hält, was in Köln aber nicht geschieht. Ist das dann die Medienmacht, die in Köln immer so gerne irgendwie gescholten wird?
Also das finde ich ein bisschen zu einfach. Also ich finde, da muss halt auch immer die richtigen Leute haben. Ja? Also, und wenn die dann, wenn die nichts taugen, dann musst du die halt auch wieder austauschen. Sorry, ist halt so. Ne? Also,
ja. Das heißt, in deinen Augen hatten wir seit 2008 eigentlich nicht die richtigen Leute, die auch dann zu Recht ausgewechselt wurden, aber so kann keine Konstanz entstehen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, aber mir ist es immer zu billig zu sagen, das ist Medienschuld klar ist Mönchengladbach, den Standort kann ich jetzt vielleicht nicht mit Köln vergleichen, aber warum klappt das auch in anderen Städten? Es gibt ja auch noch andere größere Städte. Okay, jetzt will ich Hamburg natürlich da. Es ist nicht das gute Beispiel,
glaube ich. Ne?
Ja, das ist mir immer ein bisschen zu einfach halt. Ne? Die Fluktuation ist dann beim FC in allen Bereichen so. Nicht nur, die zieht sich ja nicht nur durch die Führungsetage, sondern halt auch natürlich dann noch mehr, geht ja über die Spieler, über die Trainer. Das ist ja, du hast das ja das, das ist, ein, so das ist ja ein Hire, ein Fire überall. Ne? Und da ist auch schwierig, auch Identifikation beidseitig, jetzt Fans, aber auch Spieler zu dem Verein und so weiter aufkommen zu lassen halt. Ne?
Das ist so. Drück mir die Daumen, ja, du wolltest sagen, sorry.
Ja, aber klar, ich meine, also wer ist denn der Spieler, mit dem sich jetzt noch die Fans vor allem identifizieren? Klar, es gibt so einen Timo Horn, der natürlich schon Ewigkeiten da ist, aber auch zum Teil ja durchaus auch umstritten war halt, ne? Lukas Podolski war natürlich Ewigkeiten, aber er ist jetzt auch, wie lange ist Poldi schon weg? Der ist schon 9 Jahre weg. Mhm. Ja, das ist ja auch schon Ewigkeiten her halt, ne?
Ja. Ja, das fällt schwer und so bist du irgendwo im Strudel drin. Schalke 04 gerät da, glaube ich, gerade rein. VfL Stuttgart ist so ein bisschen drin, der FC, HSV, wo es dann auch, glaube ich, schwer ist, dem zu entrinnen. Aber es wäre dieser Stadt und Fans, der ich ja auch bin, wie jeder weiß, sehr, sehr zu wünschen, dass man das auch mal dauerhaft auf ein anderes Level hinkriegt, wie Mönchengladbach oder auch Eintracht Frankfurt oder sowas. Ne?
Und der FC muss sich natürlich auch im Klaren sein, wenn er natürlich der Meinung ist, halt ein absolut mitgliedergeführter Verein zu sein. Das ist die Optimalvorstellung, sage ich jetzt mal, eine romantische Vorstellung. Aber wenn man halt nicht bereit ist, vielleicht auch mal einen strategischen Partner oder einen Investor es zu erlauben, der vielleicht, es geht nicht darum, dass er den Verein übernehmen soll, da geht es gar nicht drum, aber vielleicht irgendwie 8% der Anteile zu 10% der Anteile zu erwerben. In einer Ausnahmesituation wie Corona muss man da, finde ich, meiner Meinung nach schon drüber nachdenken, weil es geht ja auch dann auch um die Zukunft halt. Ne? Und guck dir mal an, die Pandemie hat dem 1. FC Köln ja Einnahmeverluste jetzt schon von 63 Millionen Euro beschert. Ja? Und wenn der FC in die zweite Liga absteigt, kannst du noch mal rechnen, das sind auch noch mal 45, 50 Millionen Euro. Ja, und da wieder hochzukommen, was habe ich jetzt heute bei Schalke gelesen, die legen wieder eine Anleihe auf, um die alte Anleihe auszuzahlen halt. Ne? Und das ist halt, ja klar, also das ist ja...
Das ist aber schon auf Richtung Verschleppung, glaube ich. Ne?
Ja, für Schalke ist ja da wirklich das Beispiel, was man überhaupt nicht... also ich meine, das ist natürlich ein Verein, klar, da ist ein Investor drin, allerdings ein total unsympathischer aus Russland, brauchen wir auch nicht drüber reden, den will ja auch keiner in Köln haben, sage ich jetzt mal, aber es gibt da schon sicherlich irgendwelche interessante Investoren, wo man sich das grundsätzlich überlegen sollte. Ich weiß, dass es davor schon das ein bisschen anders sieht, aber ich weiß auch natürlich auch, im Verein gibt es natürlich auch ganz andere Stimmen halt, ne, die das auch begrüßen.
Der Geschäftsführung, glaube ich, ne, oder?
Auch, ja.
Ja, das ist auch ein großer Konflikt innerhalb des Vereins, wohin die Reise gehen soll, zwischen Investoren reinholen, so vielleicht frisches Geld, Liquidität zu kriegen oder halt traditionell zu bleiben. Ne? Ja, spannend.
Wie sieht es denn aus? Wo bekommst du denn jetzt deine Informationen her? Darfst du ins Stadion als Journalist und dir das Spiel anschauen? Oder habt ihr irgendwo einen Monitor und ihr kriegt Bilder zugespielt und bewertet das es dann dazu? Das ist
sogar eine gute Frage, weil das viele Leute auch gar nicht draußen wissen. Ja, wir dürfen ins Stadion. Mhm. Ja. Also wir dürfen bei Heim- und auch bei Auswärtsspielen dabei sein. Aber es gibt ja halt ein DFL-Hygienekonzept, Das heißt, du musst halt unter anderem vor dem Spiel einen Fragebogen, also erstmal musst du dich akkreditieren für dieses Spiel. Ja, dann musst du, wenn du da hinkommst, einen DFL-Hygiene-Fragebogen ausfüllen, wo dann halt auch
jedes Mal wieder?
Jedes Mal wieder. Dann wird halt, bis vor kurzem wurde halt auch immer noch die Temperatur gemessen. Dann musst du halt permanent eine Maske tragen, also eine medizinische oder FFP2-Maske auf der Tribüne. Obwohl, ich brauche dir nicht sagen, das ist an der frischen Luft, ja, und du hast natürlich auch manchmal sogar 5 oder 10 Meter Abstand. Ist aber so. Ja, es hat ja manchmal ein bisschen bizarre Züge, wenn du da jemanden siehst da auf der Tribüne, der dann halt irgendwie 20 Meter im Radius sitzt, da keiner rum, aber die müssen halt alle eine Maske tragen und am Ende, dann ist es halt mal so. Ja? Also keiner muss sich jetzt anstellen, die Bundesliga muss froh sein, dass sie halt überhaupt weiterspielen konnte. Halt, ne? Ja, und dann ist das halt so. Ne?
Und wie ist es für dich leichter zu entscheiden, mit Emotionen um dich herum eine Szene zu beschreiben oder... Als Journalist solltest du ja normalerweise neutral bleiben, aber wenn 30.000 um dich jubeln, ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl, als würde man in einem leeren Stadion, in Anführungsstrichen,
sitzen. Es gibt übrigens, ich finde das alles ganz grauenvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weil einige Freunde sagen natürlich auch, ja, ist ja beneidenswert, du kannst ins Stadion und so weiter. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du das 25 oder 30 oder 40 Mal mitgemacht hast, in so einem leeren Stadion zu sitzen als Journalist, mit einer Maske auf und das ist ja vielleicht... Wisst ihr das ja auch nicht, also die Pressekonferenzen, ja, und es gibt ja sonst nach normalen Spielen eine Pressekonferenz mit beiden Trainern, wo auch die Journalisten Fragen stellen können und auch eine Mixzone, das nennt man so einen Bereich, wo halt die Journalisten auch auf die Spieler treffen. Das gibt es ja alles in Pandemiezeiten nicht, ja. Also das heißt, man wird halt von der Tribüne, also es findet trotzdem eine Pressekonferenz statt, aber virtuell. Das heißt, die beiden Trainer sitzen ganz armselig, sage ich jetzt mal, alleine in diesem Pressekonferenzraum und die Journalisten sitzen dann auf der Tribüne und werden dann halt via Zoom zugeschaltet halt. Ne? Du kannst dann natürlich kannst dann halt Fragen stellen, ja. Aber es ist natürlich, und auch die Spieler, sag ich mal, wenn du nicht die TV-Rechte hast, kannst du denen überhaupt keine Fragen stellen. Du bekommst dann halt Stimmenmitschnitt aus der Mixzone, bekommst du dann halt per Mail oder per WhatsApp, sage ich jetzt mal so. Mhm. Also es ist natürlich total unpersönlich geworden, ne? Also, und auch nicht mehr schön. Und auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, also... Ich sag mal so, zum Arbeiten ist es natürlich, du bist natürlich ungestörter, sage ich jetzt mal so, ne? Weil es gab auch schon Stadien, es ist ja nicht in Köln, sitzt du ja ganz schön auf der Pressetribüne, du sitzt auf dem Unterrang, hast ein bisschen Platz, aber es gab auch Stadien, da sitzt du fast bei den Fans, ja, oder sowas, und wenn da einer schreit, und sowas, weißt du, dann ist es natürlich, kann, oder auch auf dem Rücken haut, das habe ich auch schon erlebt, oder sowas, das kann schon mal anstrengend sein, wenn du da aktuell arbeiten musst.
Also, gut vorstellen, ja, klar.
Sitzt da schon konzentrierter, jetzt hast du schon ein bisschen mehr Konzentration, jetzt sage ich mal, Möglichkeiten. Aber
schöner ist das andere.
Nein, es ist grauenhaft. Das einzige Gute, sag ich dir, was wirklich gut ist, ich fahre manchmal mit dem Fahrrad zum Stadion. Das dauert irgendwie jetzt 20 Minuten oder sogar mit dem Auto, wo ich normalerweise eine Stunde hin brauche, bin ich jetzt in 15 Minuten da. Und auch zurück ist ja das Gleiche. Da bist du ja nirgends mehr im Stau oder so weiter. Aber das ist auch wirklich das einzige Gute, weil ohne, ganz ehrlich, Müngersdorf, ohne die Südkurve, das ist Driss. Ne? Also.
Ich war ja bei einem Spiel auch live dabei gegen Mönchengladbach mit 300 Zuschauern, völlig absurd. Ihr kennt mich beide gut, FC-Fan durch und durch, Derby, wo man natürlich angespannt, voller Motivation, voller Energie da reingeht und dann sitzt du in diesem total leeren Ding. Es ist nichts das, was du kennst. Also in mir selber ging die Derby-Stimmung und Anpfiff komplett verloren. Gut, nach 10 Minuten stand es 0-3, das kam noch dazu.
Ja, aber Martin, und das ist ja sogar noch mit diesen 300, ist ja über diese 300
war natürlich auch für euch ein Highlight, ne?
Das ist ja fast nur ein Highlight, weil du dann zumindest eine Akustik im Stadion hast, weil nur jetzt ist es ja so, du hörst ja alles. Am Anfang findest du das noch toll, weil du so ein bisschen beim ersten ein, zwei Mal, weil du dann du hörst den Trainer, ja, du hörst die Anweisung, ja, du hörst Kommandos, du hörst alles, ja, aber das nutzt sich auch irgendwann ab, ja, und das ist am Ende ist es wie so ein Trainingsspiel, das ist zwar Bundesliga dann, ne, oder ja, aber trotzdem, das ist also ich meine, klar, ich weiß ja, dass es weitergehen musste, auch um, dass die Vereine überhaupt ein paar Einnahmen haben, TV-Gelder und so weiter. Aber das ist natürlich, eigentlich kann das nicht die Zukunft des Fußballs, das will man ja auch gar nicht.
Ich glaube, man hat auch gemerkt, auch Vereinsverantwortliche, wie wichtig Zuschauerstimmung, Fans sind, das Erlebnis Fußball lebt halt am meisten von den Zuschauern irgendwie, ne? Das finde ich schon auch echt.
Ja, extrem. Und ich glaube, wenn das halt noch ewig so weitergeht, dann werden auch immer mehr Leute, die Lust daran verlieren halt.
Fürchte
ne?
ich auch, ja.
Also, weil, ja, ich meine, du erlebst es ja jetzt auch im letzten Wochenende, hast es ja auch erlebt, was ich, die Leute zieht es ja, jetzt werden die auch langsam ungeduldig, sag ich jetzt mal, jetzt wird es auch, wo es um die Entscheidung geht jetzt, ne, da stehen dann 5000 Bochum-Fans vorm Ruhrstadion, ja, und oder ich habe jetzt sogar ein paar Verrückte von Hansa Rostock, sind jetzt, sogar nach Unterhaching mitgefahren, ja, zum Geisterspiel.
Und haben die Autobahn sowas, ne, gesperrt und sonst blockiert, um der Mannschaft irgendwie in den Bus zu huldigen, ne? Ich habe ein Video gesehen.
Ja. Und du kannst dir jetzt schon ausmalen, was am Samstag in Müngersdorf los ist. Da werden
oben wie nach unten. Mhm. Also ernsthaft, wenn der FC sich rettet, wird das eine unfassbar krasse, tolle, positive Stimmung sein. Wenn man absteigt, dann gibt es auch Bilder, die keiner haben möchte. Auch da bin ich ziemlich sicher.
Aber auch vor dem Spiel wirst du das ja schon erleben, wenn der Bus dann dahin fährt. Also da, ich will jetzt keinen Aufruf starten. Natürlich nicht, wir dürfen das ja alle nicht in Corona-Zeiten. Ja, aber es wird ja so kommen.
Es wird so kommen, gar keine Frage. Lars, Corona-Zeiten. Du bist jemand, wie soll ich, lebst in der Südstadt, bist Sportjournalist, stehst im Leben mit vielen Dingen. Ich kenne dich auch als Gast in meinem Lokal. Wie hast du die Zeit überstanden? Das ist doch auch für dich unfassbar, Entschuldigung, zu scheiße, dieses viel zu Hause sein, einen anderen Rhythmus zu haben. Also lächst du dann nach Normalität und Alltag wieder jetzt?
Ach, nö.
Wir haben hier einen Lügendetektor, pass auf.
Nein, aber es ist ja, Martin, es ist, ich... auch bei mir gilt das Gleiche. Ich muss auch froh sein, dass ich meinen Job weitermachen kann, dass ich ja keine Einnahmeverluste habe. Aber das ist halt alles wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ich will da auch nicht, dass es so rüberkommt, ne? Aber ich bin jetzt auch seit, ich muss mal überlegen, seit 12, 13 Monaten durchgehend im Homeoffice, ne?
Nie eine Reaktion?
Ne? Wir waren mal ganz kurz im Sommer im Büro, ja, aber... Das ist auch, der geht ja völlig was verloren halt. Du sitzt dann da halt in deinem Büro zu Hause halt, ne? Das ist, also ich wollte, gleich kommt, beantworte ich deine Frage, was die Gastro angeht oder und so weiter, aber du hast ja tagsüber schon, also ich bin ja so wirklich so ein Typ, der super gerne unter Menschen geht, der auch von den Kontakten lebt und so weiter. Jetzt ist halt vieles nur noch virtuell, telefonisch oder sowas in den letzten Monaten gewesen halt, ne? Du siehst kaum noch Leute, auch deine eigenen Kollegen kaum nur noch, ne? Das, ich meine, es geht, es funktioniert, ne? Also auch was jetzt vielleicht an technischen Fortschritt ist, noch zum Teil nicht gab oder sowas, da musstest du jetzt machen alles, ne? Also wir sind da ganz gut aufgestellt, auch übrigens beim Stadtanzeiger, das muss man wirklich auch sagen. Aber dass das richtig viel Spaß macht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Und wenn du dann abends noch nicht mal die Gelegenheit hast, ist ja logisch in der Pandemiezeit, auch mal abends mal irgendwo hinzugehen, vor die Tür zu gehen. Es ist halt, ich meine, es gibt ja auch immer noch einige Geschichten auch, die man abends erfährt. Das ist ja durchaus auch noch so. Ich bin ja natürlich noch nicht ganz so alt, aber ich ticke schon so ein bisschen so, dass ich auch abends mal so ein paar Geschichten erfahre und so weiter halt, ne?
Ja, klar, dieses zwischenmenschliche Kommunikative, was ja auch so eine Stadt mit sich bringt, auch gerade im Sportjournalismus, ist ja dann ein Jahr weg, ne?
Ja, klar. Und auch meine mit Freunden treffen und so, das ist ja alles fast gar nicht mehr stattgefunden oder wenig oder dosiert oder jedes Mal immer so mit ein bisschen Bammel, sag ich jetzt mal. Jetzt am Ende ist es ja jetzt gut, dass du zumindest die Schnelltests hast, wo du dich auch mit deinen Kumpels mal so ein bisschen testen kannst. Dann weiß ich natürlich auch von Herrn Lauterbach immer, klar, die haben nur 60-70% filtern die nur raus von denen, ne? Aber es ist halt...
Die finde ich wichtig, diese 60%, die filtern das raus. Das macht ja trotzdem die Menge geringer, die dann unterwegs sind. Ne?
Genau.
Also die werden ja genug rausgefischt und ich glaube weiter, diese Tests plus das viele Impfen sind die richtigen Schritte, um bald aus in normale Zeit wieder zu kommen. Ne?
Ja, aber nochmal, du hast deinen Laden seit Monaten dicht, ja, ich glaube seit Ende Oktober. Ne?
Ja, 2. November.
Ja, also oder genau, also es ist ja grauenvoll. Ich meine, klar gibt es in Deutschland noch finanzielle Hilfen, die es vielleicht jetzt, ich habe jetzt mal Reportagen aus Spanien oder Italien gesehen, die es da nicht gibt, ja. Aber du willst doch arbeiten, du willst doch, das ist deine Leidenschaft, du hast es ja gesagt, auch irgendwie ein Traumjob und so weiter, ne? Und wenn du das alles nicht kannst, und ich glaube, vor allem braucht ihr jetzt auch eine Perspektive, ja, euch muss eine Perspektive geboten werden, und die habe ich jetzt in den letzten Wochen irgendwie vermisst, ne? Ich weiß natürlich auch, dass da viel dranhängt und dass man aber
Hallo. Hi Stefan, grüß dich.
Der nächste Gast kommt schon rein.
Ja. Aber ich glaube auch diese Perspektive, die habt ihr vermisst, dass es euch auch mal so eine Perspektive aufgezeigt hat.
Ganz lange. Hi Stefan, grüß dich.
Hi.
Das hat so Tage gefehlt, nur jetzt ist sie ja da. Man zählt jetzt die Tage, welche Tage sind wie unter 100, wann kann es wieder losgehen. Das öffnet die Türen auch, dass man jetzt, gestern unser Bier geliefert hat. Das war wie ein Kindergeburtstag, wenn man wieder merkt, es geht in den richtigen Rhythmus zurück. Aber natürlich, 7 komische und krasse Monate. Und Olli, ich glaube, da bist du ja mit im Boot, oder? Für dich als Musiker, Künstler.
Ja, absolut, genau.
Unser Highlight war der Podcast, ne?
Das ist wohl wahr, ja, genau, richtig.
Das ist kein Witz, weil wir konnten immer einmal die Woche in der Kneipe sitzen, haben tolle Menschen, tolle Gäste kennengelernt.
Darf ich mal eine blöde Frage
stellen, jede.
Was macht man denn eigentlich, wenn man, also wenn ihr euren Beruf nicht ausüben könnt? Was macht man? Also ich meine, ihr habt ja natürlich auch Familien, das ist mir klar. Aber irgendwie, was macht man denn manchmal da? Gibt es auch wirklich Tage, die dann total langweilig sind? Oder?
Total. Ja? Fang du an, Olli.
Ja, also ich habe mich recht am Anfang der Pandemie gleich aufgemacht und bin mit einem Kollegen rausgegangen und wir haben Musik gemacht. Also haben wirklich mit Straßenmusik angefangen, bis hin zu einem kleinen Unimog-Bühne und dann sind wir rumgefahren und haben für Menschen musiziert an Bäckereien, an Supermärkten, die angestanden haben. Das war natürlich ein Riesen-Highlight. Im Laufe der Zeit entstehen dann so einige schöne Geschichten, vielleicht auch in einer merkwürdigen Zeit für uns. Es werden auf einmal Geburtstage gefeiert von einem 80-Jährigen, der am Fenster sitzt und die Familie steht im Garten. Also das ist alles möglich, ne? Aber man hat zwischendurch natürlich auch wie alle anderen schon mal einen Durchhänger, gar keine Frage. Man freut sich immer, wenn man irgendwo hingehen kann. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass die Kollegen dann irgendwann mal in Facebook einen Aufruf gestartet haben. Wir suchen jemanden, der einen Podcast aufnehmen kann. Habe ich gedacht, ja, klar. Also ich meine technisch.
Man lernt sich auch gar nicht kennen in so einer Zeit. Ne?
Genau. Und jetzt sind wir bei Nummer 14. Also interessant ist es auch, aber es geht natürlich auch mittlerweile echt an die Nerven. Ne?
Und ja, bei euch auch als sehr ähnlich. Also ich habe den ersten Lockdown, komischerweise waren es 8 Wochen nur und kommen immer noch länger vor als der zweite, was völlig absurd ist, aber total positiv gesehen und genutzt. Ich muss ehrlich sagen, ich war fast jeden Tag draußen, ich bin ganz viel Fahrrad gefahren, habe alte Schulfreunde wieder getroffen, wir waren zusammen wandern, haben auch das eine oder andere Bierchen in den Gärten geleert, viel gegrillt, das Wetter war da ja auch mega toll. Ich habe es geliebt, zu Hause zu kochen mit Familie, habe Fernsehen geguckt wie noch nie. Als Wirt bist du ja eigentlich abends nicht zu Hause. Ne? Die Tagesthemen, ein Highlight für mich. Mhm. Aber jetzt nach einem Jahr ist das auch immer wieder gut mit der kam man mir aus den Tagesthemen. Der zweite Lockdown ist für mich wesentlich härter. Erstmal ist er länger, es war der Winter. Und da bin ich total froh. Wir haben ja viermal die Woche aus Hausverkauf am Geschäft. Das ist mein totales Highlight. Da lachen manche drüber, diese 4 Stunden da zu stehen. Manchmal steht man auch wie im Kiosk. Da kommt auch niemand. Ne? Das ist auch mal der Fall. Da kommt immer der gleiche um 6:45, den man mag. Und dann trinkt man ein Bier und erzählt ein bisschen, nimmt er sich 2 Gläschen mit. Der Umsatz ist verheerend. Aber du bist da, du kannst ein bisschen da Ding machen. Und da haben wir auch viel schöne Sachen erlebt. Also es kommen sehr viele Stammgäste, die uns da unterstützen wollen, die ein Schwätzchen halten wollen, die auch sehr neugierig fragen. Also das trägt einen schon so ein bisschen dadurch. Also das hat mir meiner Seele total gut getan, muss ich sagen.
Auch, jetzt siehst du ja wieder, ich habe zumindest die Beobachtung, die ich in den letzten Tagen gemacht habe, da siehst du ja wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Ne? Auch die Leute, laufen auch so wieder mit ein bisschen mehr mit einem Lächeln rum, auf dem Gesicht rum. Ne? Aber das war ja wirklich Wochen oder Monate lang nicht. Da hast du dieses Licht am Ende des Tunnels ja wirklich nicht gesehen.
Es war auch halt, weg. Ne? Also es war ja ein bisschen März Richtung Öffnung, Lockerungen und da gab es halt sehr viele Lauterbachs und sie haben das auch schnell den Spaß an der Idee der Öffnung genommen haben. Die Zahlen gingen hoch, also man muss ja viel Verständnis dafür haben. Man muss ja aufeinander auch als Gesellschaft aufpassen, bitte. Also hätte man damals wahrscheinlich komplett gelockert, was ich manchmal auch innerlich gewünscht und gedrängt habe, wäre vielleicht auch schiefgelaufen. Ne?
Ja gut, auch im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, man hätte vielleicht mal einmal richtig zumachen müssen, ne? Und das war alles ja so ein bisschen halbherzig. Gut, ich weiß nicht, im Nachhinein das zu sagen, ist natürlich immer einfach, sage ich jetzt mal, aber...
Wir haben uns hier oft auch intern ausgetauscht, wir zwei. Ne? Wir ticken da, glaube ich, relativ leicht auch gleich und haben auch immer wieder herbeigesehen, dass es doch Perspektiven und Pläne geben muss. Jetzt ist zumindest wichtig, es ist was erkennbar. Und da war die nächste Frage noch, und das wird auch langsam die Abschlussfrage, wir sind nämlich zeitlich schon weit überschritten, weil Daniel ist sonst unser Zeitmanager und es fehlt heute, aber es macht ja viel Spaß, mit dir zu plaudern. Was glaubst du, was passiert? Glaubst du, die Gastronomie wird überrannt, die Leute sehen das herbei oder ist doch noch viel Angst und viel Skepsis da?
Puh, also ich glaube, in so einer Stadt, in so einer lebenslustigen Stadt wie Köln, da warten die Leute nur auf den Startschuss, dass es losgeht halt. Ne? Mhm. Nicht drin. Also ich glaube, also die wollen aber draußen, wenn das Wetter jetzt endlich hoffentlich mal ein bisschen besser wird und so weiter. Ich glaube schon, du hast ja eine große Terrasse zum Beispiel
auch. Zum Glück, ja.
Also ich glaube schon, dass die Leute da hinkommen, dass sie es kaum erwarten können. Ja, es sind ja dann doch immer mehr Leute langsam auch geimpft. Oder es gibt 750 Teststationen in Köln.
Wahnsinn.
Das macht es ja auch vielleicht auch ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, in Köln im Vergleich zu einer kleinen Stadt oder sowas, wo du Ewigkeiten hinfahren musst, bis du getestet wirst oder so weiter.
Das ist die Köln-Fantastische Schule, unterbreche. Ja, ich lasse mich jeden Tag testen oder vielleicht sonst mal nicht, weil man ist unterwegs, man will ab und zu jemanden treffen. Das ist so eine Sicherheit, die das einem gibt. Wir haben irgendwie 70%, aber das ist doch schon wichtig zu wissen. Ich habe es wahrscheinlich nicht, kann ich auch mal wieder etwas lockerer zu Eltern fahren, mal Freunde treffen und so weiter. Ne?
Ja, also ich glaube schon, dass die Leute da nach Leben lechzen, ja, nach Leben lechzen, das Ganze würde ich so sagen.
Olli, deine Einschätzung? Entschuldigung, du wolltest was noch ergänzen dazu sagen.
Ja, ich denke auch, ja, natürlich. Das wird jetzt wieder losgehen mit der Außengastronomie und ich glaube, da kann sich die Außengastronomie dann irgendwann auch nicht mehr retten, wobei es ist ja gut, ne?
Ja.
Also ich habe da jetzt wirklich, also ich meine, aber drin ist es vielleicht noch eine andere Geschichte. Ich glaube, da werden die Leute noch vorsichtig sein. Ne? Also das kann ich mir wirklich so vorstellen. Da ist der Deutsche ja auch ein bisschen anders als der Spanier zum Beispiel. Natürlich, ich habe da jetzt wirklich jetzt irgendwie, ich glaube, gestern war das nochmal, hatte ich nochmal Bilder gesehen aus Madrid, als da der Ende des Ausnahmezustands verkündet wurde, wo die Leute da sich in den Armen lagen, also wildfremde Menschen sich umarmt haben, gefeiert haben. Ich glaube, das werden die Kölner vielleicht auch so ein bisschen
machen. Sagen, das kann der in Köln auch passieren.
Wahrscheinlich noch der Kölner. Also der Hamburger wird es nicht machen.
Ne?
Da bin ich mir ziemlich,
bin ich mir ziemlich sicher.
Aber doch, die Leute gieren danach. Ne? Also doch.
Und Thema Gastronomie, wo gehst du dann wieder hin, wenn du dann wieder darfst?
Also gibt's zum Martin gehe ich natürlich nicht, das ist ja klar.
Gibt es Lieblingsrestaurants?
Wo gehst du aus? Ich freue mich schon auf den, ich sage ganz offen, auch auf den Schweizer Wurstsalat bei Martin.
Sehr gut. Großes ja. Salat ist wirklich Stammgast bei mir. Ne? Das ist, sehen uns doch häufiger. Ja.
Ja, hier bei mir im Veedel in der Südstadt, ne? Fringsveedel oder hier rund um den Klofigplatz und so weiter. Ne? Da habe ich auch so ein paar Lädchen, wo ich gerne hingehe.
Welche sind das? Mach mal Werbung.
Soll ich Werbung machen?
Ja, klar.
Okay, ich gehe wirklich seit Jahren gerne ins Kajtek. Das ist so eine polnische Bar in Ferkulum. Ne?
Ja.
Wo du auch so ein paar, ja, die wird auch von Polen geführt oder ne? Und hat auch ein spezielles, lustiges Publikum. Wirklich in so ein typisches Großstadtpublikum, muss ich fast ehrlich sagen. Ne? Vom Hipster bis zum Rechtsanwalt oder so weiter. Ne?
Mhm. Mischmasch.
Also wirklich ein guter Mischmasch ist das Ganze. Und dann bin ich auch ganz gerne immer noch im Reisdorf auf der Fringstraße.
Mhm. Ne? Tolles Brauhaus. Ja.
Tolles Brauhaus, muss ich ganz
sehr
ehrlich
gute
sagen.
Küche.
Genau, die Küche ist gut. Das Früh im Veedel ist natürlich auch gut. Torburg, ne, die sind so ein bisschen die Klassiker.
Ja.
Dann muss ich dazu sagen, ein Kumpel von mir hat auch in der Innenstadt
ein tolles Lokal, das
Latifs, ja, auf dem Ring. Das ist ein guter Freund von mir, der das jetzt auch unglücklicherweise kurz vor Beginn der Pandemie im Dezember 2019 aufgemacht hatte. Ja, das war natürlich total unglücklich und Pech, ne? Da gehe ich auch ganz gerne hin.
Also sehr gute Küche auch, ne? So mediterran gemischt, also wirklich schöner Laden. Die Ringe sind in Köln nicht einfach zum Ausgehen, man sieht da sehr in Köln, aber der Laden lohnt sich wirklich hinzugehen.
Genau, sehr total. Gutes Essen halt wirklich auch. Ne?
Und, also wo wir beim Essen sind, Leibspeise, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, jetzt muss ich hier mal ein bisschen auf die Bremse treten.
Genau, du kennst unsere Standardfrage.
Ne? Genau. Also was ist ein Norddeutscher gerne, wenn er in Köln ausgeht?
Ja, das muss man mal ganz kurz also überlegen, weil ich eigentlich fast alles gerne esse, wenn ich ehrlich bin. Himmel und Erd mache ich wohl auch mal ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Ne? Rheinischen Sauerbraten auch. Also
Im Original vom Pferd?
Ja, oder ich weiß, habe ich im Max Stark schon bekommen. Ne?
Okay.
Ist er ja auch. Ne? Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich meine Herkunft dann vielleicht doch nicht leugnen. Ich esse gerne, total gerne Fisch. Ne? Ich esse gerne fangfrische Scholle oder sowas, Seezunge und so. Esse ich schon ganz gerne halt. Ne? Also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als das ein und andere kölsche Gericht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, gut. Ja, sehr nachvollziehbar, finde ich. Abschließend, Lars, mit dir erstmal vielen Dank, dass du da warst. Hat viel Freude gemacht. Sehr schön. Du kannst hier noch einen Musikwunsch äußern. Der wird dann eingespielt nach unserem Gespräch. Dann kannst du dann nochmal zuhören mal in deinem Lieblingslied, wo ich persönlich sehr gespannt bin, was das denn ist, dein Lieblingslied.
Soll ich das jetzt direkt
sagen?
Ja, muss
Olli
nichts kölsch sein, kann auch was Internationales sein.
Kann auch an der Nordseeküste sein, von Klaus und Klaus.
Oder so. Nein, das geht nicht.
Danke, da musst du Olli einschreiben. Nein, aber du kannst völlig frei wünschen.
Natürlich.
Es gab schon die skurrilsten Wünsche, Olli findet und hat alles.
Also, bis jetzt alles geschafft.
Fastelovend von Querbeat.
Wunderbar.
Ist ein Klassiker, aber ist immer noch ein geiler Song, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir freuen uns auch wieder drauf. Und wir haben ja dann auch die Brücke geschlagen zum nächsten Gast.
Wir machen kurz einen Break, trinken unser Getränk aus, gehen auf Toilette und dann kommt der Stefan. Vielen Dank, lieber Lars, war spitze.
Alles klar, vielen Dank.
Dann haben wir uns verloren im Tümmel am Aldermann. Und ich sag dich jedes Jahr mit der Trum, 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 mit der
dir, wo am Baggern wie Jack, mir am Thron ihr lag, das war unser eure Blick. Zu einem ledersten 90s wurde nach legendär. Wir haben uns gewünscht, dass es für immer so wird. Wir haben jede Kneipe auf den Kopf gestellt und jeder hat von dem im Lachen verzählt. Dann haben wir uns verloren in dem Tümmel am Aldermann und ich sag dich jedes Jahr.
Also wir sind on air nach einem wunderschönen Lied von Querbeat, Nie mehr Faster Loven, droht uns hoffentlich nicht. Was gibt es für einen besseren Übergang von Nie mehr Faster Loven, Querbeat zu Stefan Jung, der unser zweiter Talker ist. Ich grüße dich, lieber Stefan, hi.
Hallo, lieber Martin. Hallo,
schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Wir haben mit Lars ganz viel über Fußball gesprochen, mit dir werden wir es... Du bist auch optisch schon im FC-Outfit, bist schon in der Rettungswoche angekommen, glaube ich. Ja. Mit dir auch sicherlich streifen, aber du hast einfach so ein vielschichtiges Leben mit so vielen Dingen, Karneval, beruflich. Es ist sehr engagiert in ganz vielen Dingen. Ich starte mit dir trotzdem, wenn wir es hoffentlich bald beendet haben, mit dem Thema Corona. Mhm. Du bist Dozent an der FH. Wie ist das für dich gewesen die ganze Zeit? Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Um es direkt klarzustellen, damit wieder gegebenenfalls keine Verwechslung auftauchen, ist ja die RFH, also die Rheinische Fachhochschule, okay, und nicht die FH Köln oder die TH. Ja. Weil das ging schon mal bei der Pripro schief.
Insofern
gab es eine Decke von oben. Insofern. Nein, nur das zur Klarstellung. Also ich sag jetzt mal unterm Strich überraschend gut.
Ja.
Sind wir da durchgekommen bis dato? Wenn ich das richtig im Kopf habe, es war ja, glaube ich, Freitag, der 13. März, als der Lockdown bekannt gegeben wurde, oder Shutdown, wie auch immer, sodass ab 16. März montags keine Vorlesungen in Präsenz mehr stattfinden konnten. Das war für uns insofern zunächst mal ein Problem, als wir einfach schon in der ersten Märzwoche starten. Das heißt, die erste Woche waren wir tatsächlich noch in Präsenz da. Am 13. war auch noch Veranstaltung. Jetzt ruft gerade mein Sohn an, den muss ich mal wegdrücken.
Geh ruhig dran.
Nee. Ich bin auf Sendung. Und was die RFH da tatsächlich geschafft hat, innerhalb von gefühlt 72 bis 96 Stunden die komplette Hochschule digital umzustellen. Also
okay.
Das hätte ich selber so nie erwartet, dass das so schnell funktioniert. Ich habe vorher noch nie online eine Vorlesung gehalten, gar nichts, überhaupt gar keine Erfahrung gehabt. Im Medienbereich die Kollegen schon ein bisschen mehr. Und dann gab es dann wirklich direkt Samstag, Sonntag, Montag Schulungen.
An dem Wochenende direkt?
An dem Wochenende direkt, ja. Und dann hieß es hier, wir haben jetzt irgendwie ein Programm, ja. Zoom, kannte damals keine Sau auf gut Deutsch.
Ja.
Ja, musste sich halt mit auseinandersetzen, aber die Kollegen haben das wirklich top gemacht und klar war es am Anfang ein bisschen holprig, aber es sind zumindest bei mir keine Lehrveranstaltungen ausgefallen und ich habe viel mit Videos auch gearbeitet am Anfang, bis ich mich dann wirklich zu Hause getraut habe, dann auch mich live mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, dann machen wir jetzt im Prinzip jetzt schon das dritte Semester in Folge. Wir hoffen natürlich, dass es im Wintersemester losgehen wird. Weiß auch hundertprozentig noch keiner genau. Allerdings werden wir sicherlich auch digital bleiben, weil das gerade bei den Berufsbegleitern auch sehr, sehr gut ankam. Für die war das sehr häufig immer doch auch ein bisschen stressig, wenn die zweimal die Woche Veranstaltungen hatten, ab 18 Uhr Beginn, dann mit dem Auto gegebenenfalls in die Innenstadt, Parkplatzsuche etc. Also die finden das schon ganz cool, wenn du ab 18 Uhr zu Hause sitzt und dann bis 21.10 Uhr deine Veranstaltung online halten kannst. Mhm.
Ja. Das heißt, die ganzen Dinge, die man auch positiv mitnimmt und weiter so halten kann, was das angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, jetzt ohne diese Driss-Pandemie auf gut Deutsch gesagt, wäre ich vermutlich nie auf die Idee gekommen, mal irgendwie in Richtung Online-Lehre irgendwas zu machen. Hat das so ein bisschen aus dem Medienbereich durchaus mal mitbekommen, habe immer gesagt, geh mir weg, ich brauche die Präsenz, ich brauche die Interaktion wirklich vor Ort mit den Leuten. Und es geht aber entsprechend tatsächlich auch online. Wenn das Auditorium mitspielt. Also auch da merke ich schon Unterschiede. Also ich bin ja Studiengangsleiter von einem Masterstudiengang. Da ist beispielsweise die Kameraeinschaltquote wesentlich höher als jetzt vielleicht in unteren Bachelorsemestern. Also wenn du natürlich dann 50 Leute im Zoom-Meeting hast, wovon 49 die Kamera aushaben, dann kannst du wirklich direkt auch ein Video drehen, weil die Interaktion einfach nicht da ist. Mhm. Wir haben einen Weiterbildungskurs in der Kooperation mit der Steuerberaterkammer Köln, wo eben auch schon, sagen wir mal, gesetzteres Alter da ist. Mhm. Die haben Grundwerk auch, es sei denn, sie sind irgendwo in der Eifel und Internet gibt es nicht her, die Kamera immer an. Und wenn die Kamera an ist und du interagieren kannst, ist das eine wunderbare Geschichte. Also das passt schon. Das einzige Manko ist halt, ich sitze den ganzen Tag. Ich kann nicht mehr rumlaufen.
Wie ist es mit der Anzahl der Zuhörenden, Zuschauenden? Wird es jetzt mehr? So ein Hörsaal hat ja vielleicht nur ein gewisses Fassungsvermögen und online kann man ja so viel zuschalten, wie man möchte eigentlich. Ne?
Vom Grundsatz her ja, wobei das bei uns ja festgelegt ist in dem Sinne, weil es ist durchaus auch FH-mäßig verschult.
Okay.
Das heißt, unsere Bachelor-Kohorten sind maximal sowieso 50 und die Master sind nicht mehr als 30.
Okay.
Das heißt, dahingehend ist es und bleibt es auch überschaubar. Gut, was du machen könntest, ist jetzt, wir haben zum Beispiel im Psychologiebereich oder Wirtschaftspsychologie haben wir häufiger Kohorten gehabt, die eben diese 50 oder 30 überschritten haben, wo wir dann zwei oder drei Gruppen gemacht haben. Mhm. Die kannst du natürlich jetzt grundsätzlich bündeln. Allerdings besteht da schon ein bisschen die Gefahr, dass du dann den einen oder anderen doch verlieren könntest.
Okay. Mhm.
Und merkt man Lernerfolge oder Misserfolge? Kann man das messen? Ist das gleich? Oder, wie soll ich sagen, schmieren wir gerade ab? Oder wie ist da die Erfahrung?
Sehe ich nicht so, wenn man es vernünftig umsetzt. Und deswegen verstehe ich auch nach wie vor nicht, dass unser Schulsystem das nach 15 Monaten nicht hinbekommen hat.
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen.
Ich verstehe das schon bei Grundschülern und so weiter, kann ich das jetzt nicht vergleichen mit den Studierenden. Aber ich sehe es schon so, dass es Vorteile hat. Natürlich hat es auch hier und da Nachteile. Die Interaktion vor Ort, klar, die fehlt. Auf der anderen Seite werden aber auch sehr, sehr viele Lehrveranstaltungen aufgezeichnet. Das bedeutet, wenn mal jemand selber nicht an einer Veranstaltung teilnehmen konnte oder er hat berufliche Gründe, dass es eben entsprechend nicht ging, krank, was auch immer, hat er die Möglichkeit, sehr häufig auch die Veranstaltung sich nochmal anzuschauen. Oder wenn man Lernschwierigkeiten hat, oftmals ist es ja auch so, dass sich nicht jeder direkt traut, eine Frage zu stellen, wobei wir durchaus animieren in den kleinen Gruppen. Aber der eine oder andere ist ja vielleicht doch ein bisschen gehemmt und sagt, oh Gott, wenn ich jetzt so eine dumme Frage stelle vielleicht, also halt den Laden auf, traut man sich nicht.
Ja gut, das stimmt. Das
und dann kannst du natürlich zu Hause mal eben wieder zurückspulen. Wie hat er das gemeint? Wie war die Lösung in dem Fall? Also da kann jeder das ein Stück weit auf sein individuelles Lerntempo einstellen. Also hat alles Vor- und Nachteile und ich denke, der gesunde Mix, also nur jetzt noch zu Hause im heimischen TV-Studio. Das kann wirklich nicht sein, aber ein Mix wird es geben und wir werden das auf jeden Fall auch beibehalten.
Und privat, wie war das für dich? Du bist umgezogen, hast du eben im Vorgespräch erzählt in der Zeit. Ansonsten, wir haben uns über Facebook durchaus ein bisschen auch gekabbelt, aber als Freunde, glaube ich, immer mit viel Respekt und eher flachsig. Du hast ja die Maßnahmen sehr konsequent verfolgt und warst dafür, dass die Menschen sich alle sehr, sehr energisch dran halten müssen, um schneller rauszukommen. Das hast du, glaube ich, auch sehr, sehr so gelebt. Ne?
Das stimmt allerdings. Also ich habe jetzt gerade eben noch mal überlegt, weil ich es gerade so seit dem 1. April vor Augen hatte, das war ja der Gründonnerstag. Ich bin jetzt heute, 18. Mai, das sechste Mal vor der Tür. Also ich war viermal beim Discounter, ich nenne jetzt keinen Namen, also viermal einkaufen.
Kannst du ruhig auch,
ich war einmal bei meiner Zahnärztin auf der Bonner Straße Und das ist jetzt das sechste Mal, also seit 1. April, dass ich draußen bin. Hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass es zu Hause sehr, sehr schön ist, wie unsere Ruhe da haben. Wir haben den Garten jetzt und so weiter, also da ist schon eine andere Liga.
Bisschen Kölner Süden gezogen, ne?
Genau.
Nach Hochkirchen und fühlt euch da wohl.
Ja, sehr wohl, ja.
Und auch noch keinen Hund gekauft oder zugelegt.
nee, noch nicht, wobei wir tatsächlich in der Überlegung, aber ich sage immer mit dem Hund, das ist so eine Geschichte, da brauchst du ja wirklich so viel Zeit und im Moment wäre das alles überhaupt gar kein Thema, weil wir beide jetzt seit 15 Monaten im Homeoffice sind, wir haben so viel Zeit zumindest, um sich drum kümmern zu können. Aber wir hoffen ja alle, dass es bald wieder losgeht. Und jeder, der mich so ein bisschen in den letzten 6 Jahren verfolgt hat, weiß, dass ich gerade zu diversen Zeiten sehr viel und häufig unterwegs bin. Da verträgt sich das vielleicht mit dem Hund jetzt noch nicht so.
Du hast die Gabe, du bist ja auch, wie soll ich sagen, Moderator und sehr geschult in Vorlesungen und so weiter, immer schon die nächste Frage vorwegzunehmen, wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Du bist ja total gesellig, bist ein Lebemann. Du gehst raus, hast einen riesen Bekanntenkreis, warst Prinz Karneval in Köln, worauf wir gleich noch eingehen werden. Das hast du ein Jahr lang jetzt so durchgezogen und durchgehalten?
Also mehr oder minder, ja. Wir müssen nur gucken. Also letztes Jahr fing es ja an, wie gesagt, 16. März, als alles dicht war. Ich glaube Pfingsten. Ne? Mhm. Du musst es besser. Pfingsten waren, glaube ich, die ersten Lockerungen.
Ja, das war am 11. Mai wieder aufgemacht.
Oder ein Stück weit vorher. Also ich
glaube, eine Woche vorher.
Wir haben ein paar Radtouren halt gemacht letztes Jahr, weil wir uns ja auch ein paar Immobilien angeschaut haben. Mhm. Deswegen sind wir mit dem Rad unterwegs gewesen und sind dann, als es wieder möglich war, auch eingekehrt. Aber dann war das wieder zum Beispiel so ein typischer Punkt. Wir haben eine relativ große Tour gemacht. Dann wollten wir nur kurz zur Decksteiner Mühle. Mhm. Das war Pfingstmontag. Ja, und da war dann irgendwie wegen Umbauarbeiten war da geschlossen und so weiter. Und da ist ja, komm, jetzt sind wir hier unten, dann drehen wir noch die kurze Runde weiter, dann fahren wir zum Alex Manek runter ans Unkelbach, die haben wir auch wieder auf. Ja, also man kam an. Ja, und dann war es natürlich so, dass du wieder 1000 Leute oder 1000 Bekannte da hast sitzen sehen. Die Roten Funken waren da, die PG war da. An dem Abend spielte Köln gegen Leipzig. Die Fernseher waren draußen. Meine Frau sagte schon, oh Gott, ich weiß
nicht. Viel Normalität auf einmal, ja.
Ja, also ich glaube, wir haben ja so die Runtastic-App. Ist ja immer so ein bisschen Challenge, wenn man so Radtouren macht. Die hatte, glaube ich, eine Pause von 9 Stunden letztendlich. Und irgendwann nachts um, weiß ich nicht, um 2:30. Wir sind dann noch beim Alex in den Garten rüber. Also dann hat man schon das Ganze intensiver wieder gelebt. Aber ja, über den Sommer hin ging es ja auch.
War es ja auch so. Ne?
Also ich habe
es
nicht übermäßig übertrieben. Also wir haben auch gesagt, also urlaubstechnisch, wir waren dann in der Tat, wir sind nicht geflogen und nichts. Da waren wir beide ein bisschen zu bang. Haben uns dann eine Wohnung auch gemietet in Holland. Mhm. Waren 2 Wochen in Holland. Da war es da noch okay. Kurz als wir wieder zurückkamen, dann, also nicht wegen uns, sondern ging das da wieder extrem los.
Wo wart ihr in Holland gewesen?
Das war in der Nähe von Den Haag. Also Scheveningen, Den Haag, die Ecke. Und ja, aber es war nicht unser normaler Urlaub. Wir lieben nun mal die Insel, die jeder Kölner liebt. Und das
ist das Matthias, glaube ich.
Ja, genau. Also die fehlt uns schon sehr, muss man ganz klar sagen. Und also es war schon so, dass man das gespürt hat, es ist eben nicht normal. Und als es dann wieder losging mit den höheren Zahlen, am 31. Oktober waren wir tatsächlich das letzte Mal hier beim Gunnar in dem Marienbild. Mhm. Und danach war ja nun wirklich Ende. Mhm. Und wir haben das seitdem wirklich sehr, sehr streng durchgezogen, weil wir einfach gesagt haben, es bringt ja nichts. Ne, deswegen war ich auch manchmal ein bisschen kiwi, vielleicht auch auf Facebook, und du kennst diese eine Geschichte noch mit der Aldi-Dame, die mich sehr abgefuckt hat. Ja, weil es einfach, also meine Frau ist ja nun auch also als Wissenschaftlerin in dem gesundheitlichen Sektor ein Stück weit tätig, Dinge, ne? Auch ein bisschen Einblick, genau. Und mir tut die Gastronomie auch und die Künstlerbranche ohne Ende leid. Und ich denke, mein Gott, wenn wir uns alle mal einfach nur mal am Riemen reißen würden, umso schneller haben wir den Driss überstanden. Mhm. So, und da habe ich gesagt, dann will ich natürlich insofern auch mit einem guten Beispiel vorangehen, als es dann vielleicht nutzt. Mhm. Und deswegen haben wir es tatsächlich, also wir hatten einmal, was ja auch noch erlaubt war, und das war im Dezember, glaube ich, hatten wir einmal tatsächlich Besuch von einem befreundeten Pärchen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, also zumindest auch seit dem Umzug habe ich nur mal ein paar Handwerker gesehen und der Boris Müller kam kurz vorbei, auch mit Maske natürlich. Ja, das hat das Ostergeschenk der Roten Funken vorbeigebracht, aber ansonsten komplett auf null. Ja. Also es tut weh.
Und die Beziehung ist doch glücklich?
Die Beziehung ist sehr, sehr glücklich. Oh, und ich muss ehrlich sagen, also es ist ja nicht meine erste. So.
Du hast sie gelernt.
So. Und als ich 2014 zurück nach Köln kam, habe ich gesagt, also, ich werde nie wieder heiraten und so weiter, das meinem Damenlager und mit dem der hinterher mein Bauer wurde, mein Andreas auch gesagt. Und als ich dann nochmal sagte, aber ich könnte mir das jetzt so doch vorstellen, weil das, glaube ich, die Frau ist, die ich immer so gesucht hatte und das ist wohl ziemlich top alles. Und er so, hey, denk doch, was du mir gesagt hast. Und so war ich so, nee, also ich glaube, das ist anders diesmal. Und ich kann das jetzt nur bestätigen. Also ganz ehrlich, und ich, das ist schon eine Hommage auch an meine Frau sicherlich. Also seit 15 Monaten sehen wir uns 24/7. Das hätte ich mit keinem anderen Menschen wahrscheinlich, weder Männlein noch Weiblein, ausgehalten. Ohne Knies, ohne Streit, ohne irgendwas.
Und ich ergänze auch.
Das auch wirklich
eine schöne Liebeserklärung.
Ja, ist wirklich, also auch in dieser bewegenden Zeit, weil Umzug, Stress und Hausgucken, machen, tun und Handwerk, aber nix, gar nichts. Also,
fantastisch.
Wie gesagt, mit keiner anderen hätte ich das überlebt, mit Sicherheit.
Ja, aber es ist doch sehr schön, wenn es so ist. Ja. Und jetzt kann man ja auch wirklich, wir hatten eben Lars Längers Thema, weil du schon dazu kamst, im Hintergrund sahst, jetzt, es gibt ja wieder Licht am Horizont. Es ist ja erkennbar, dass, glaube ich, mit Impfungen, mehr Tests und so weiter, das Leben doch wieder in Bahnen geht, die auch geselligen, fröhlichen Menschen wie dir dann sehr entgegenkommen, glaube ich. Ne?
Ja, also ich sage für mich jetzt, ich habe jetzt noch eine Woche, also ich habe meinen Impftermin nächsten Dienstag, den ersten. Da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil ich mich tatsächlich einfach auch sicherer fühle. Mhm. Also ich bin schon ein bisschen Schisser, gebe ich zu. Liegt aber auch an meiner angeborenen Leukopenie. Das heißt, ich habe relativ wenig weiße Blutkörperchen. Wenn also irgendwo ein Virus im Umlauf ist, also nach Karneval lag ich ja immer flach. Also ich glaube, 2021 war die erste Session seit, weiß ich nicht, vielen Jahrzehnten, dass ich danach nicht krank war. Und deswegen habe ich da wirklich ein bisschen schissig. Und wenn ich dann teilweise wirklich auch im Bus die Leute sitzen sehe, wenn sie wieder, das Schlimmste finde ich immer, wenn man eine Maske aufhat, die aber dann unter der Nase trägt. Da kriege ich die Pimpernellen hoch 10 und das macht mich innerlich teils wirklich aggressiv. Ich bleib dann ruhig, bin ja von Natur aus auch ruhig, aber innerlich kocht es dann. Und ich habe dann auch ein bisschen Schiss, sage ich ganz offen. Und deswegen hoffe ich dann, also so ab dem nächsten Dienstag dann...
Meine Entspannung innerlich eintritt auf jeden Fall. Wir machen mal einen Break, weil das ist das Spannendste an dir, und dir ist sehr, sehr viel spannend, aber du warst 2017 Prinz Karneval in Köln.
Das ist korrekt. Man munkelt.
Erzähl mal. KNZ, ne?
Bitte? Mhm.
Kölner Narrenzopf. Keine Nacht zu Hause.
Keine Nacht zu Hause.
Ja, Olli und ich wissen das auch näher. Wir kennen dich gut. Wir kennen den Karneval beide sehr gut. Aber erzähl mal unseren Zuhörern, von denen wir auch, wie soll ich sagen, ein sehr vielschichtiges, sehr gemischtes Publikum haben, wo viele auch den Karneval kennen und lieber beim offiziellen Karneval jetzt nicht so nah drin sind wie wir drei. Erzähl mal mit wenigen Worten, wie man das wird und was das für dich ausgemacht hat. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist.
Ich wollte gerade sagen, da war jetzt ein Fehler in deinem Statement, mit wenigen Worten.
Wir haben auch viele Worte. Wir haben alle hier vor uns stehen, wir haben Zeit. Wir müssen hier um 9 Uhr raus sein. Also nimm auch viele Worte.
Ja, nicht nur 9 Uhr raus, wir müssen um 10 Uhr zu Hause sein.
Ja, das schaffen wir ja um 9 Uhr raus.
Nun, wie wird man das? Also ja, letztendlich, ich beschreibe oder habe das immer beschrieben mit einem, oder ja, vergleichsweise mit DSDS. Also du musst dich ja tatsächlich offiziell bewerben beim Festkomitee Kölner Karneval als Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft sucht sich 3 Leute und schickt die dann ins Rennen. Und so war das dann damals eben auch bei uns. Also ich will jetzt euch zu weit ausholen, aber bei mir war ja wirklich das Thema, dass ich da von 0 auf 100 in 2 Jahren...
Kurze Ergänzung, du bist ja auch kein gebürtiger Kölner, ne? Du bist
das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Ich bin ein Remscheider Jung sozusagen, ja, aber ich habe in der Session damals auch mal wieder gesagt, wo du geboren wirst, das ist höhere Gewalt. Heimat ist da, wo dein Herz schlägt und dein Herz schlägt ganz klar hier in Köln. Das war aber auch schon immer so die Affinität. Und also ich war ja auch, also meine erste Kölner Zeit hatte ich ja in der Tat von Ende 95 bis 2000. Und ich habe Köln ja auch nur wieder verlassen. Jetzt werden einige Damenherzen einschmelzen, weil ich mich entschlossen hatte, alleinerziehender Vater einer 2-jährigen Tochter damals zu sein. Und da brauchte ich aber die Unterstützung meiner Eltern. Das hätte ich hier in Köln mit Abendvorlesung, Samstagsvorlesung, hätte ich das nicht gepackt. So, jedenfalls bewirbst du dich beim Festkomitee. Und das war so, und das sage ich heute immer noch voller Demut, wenn man so drüber nachdenkt, das war für mich alles so unvorstellbar, unwirklich. Als Thomas Brauchmann, Prinz 97, Bannerherr, Präsident der Kölner Narrenzunft, mir halt die Frage aller Fragen gestellt hat. Das war nach dem Rosenmontagszug 2016. Da war ich gerade 3 Monate. 3 Monate aufgenommen in
die Gesellschaft. Nicht mehr Vorlauf, also das ist dann ja schon knapp.
Ich bin im August 2014, hat mich Andreas Bullig, nachdem ich ja zurück in Köln war, über Facebook wiedergefunden. Er war auch, ist ein ehemaliger Student von mir. Wir hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren. Er sagt, jetzt bist du ja wieder hier. Du bist auch so Karneval hier. Komm doch mal mit. Ja, und ich kürze das jetzt ab. Gesagt, getan. Hat mir super gefallen. Und nach einem Jahr bin ich dann, also nach der Hospitanzzeit, bin ich dann aufgenommen worden. Im November 15, zur 11. im 11. Feier. Ja, und wie gesagt, 3 Monate später stellt der Jeck mir die Frage aller Fragen. Und da habe ich nur gedacht, du hast echt nicht alle Latten am Zaun. Kann nicht sein. Du weißt, dass du mich gerade, musst du Verwechslung, wie auch immer, nee, das und ich möchte, dass du da und so weiter.
Da musst du ja eingeschlagen wie eine Bombe bei Kölner Narrenzunft. Das wird ja nicht jeder mal eben so gefragt. Ne? Also ich meine, das wirst du jetzt ungern, du bist ja ein demütiger Mensch, aber das ist schon beeindruckend, wenn man das
ja, gefragt wird. Ja, also, ne? ich gebe es nur so wieder, wie es war. So, und,
ihr müsst ja auch einen Thomas fragen, ne? Also, genau. Was den bewogen hat, einen Jack wie dich dazu fragen.
Also Thomas war ja eh sehr ehrgeizig, oder so ehrgeizig klingt vielleicht, wobei es gibt auch positiven Ehrgeiz, aber ambitioniert, dass die KNZ eben dann doch so langsam mal wieder, war ja da zum damaligen Zeitpunkt 19 Jahre her, nochmal ein Dreigestirn stellen sollte. Und er sucht halt immer und er hat sich zumindest damals verbriefen lassen, dass er derjenige ist, der entscheidet, der da sucht. So. Und es wusste ja auch außer ihm lange Zeit niemand. Also, und wir drei natürlich dann, aber ansonsten, die Gesellschaft war ja auch völlig geflasht, als es dann in der Pressekonferenz rausging. Das heißt, wir haben uns dann also dann, ja, es war natürlich lange Überlegungen, es ist natürlich auch irgendwo eine finanzielle Geschichte, dass du überlegen musst, tja, lohnt sich das alles, machst du das und so weiter, was hast du davon? Meine Frau guckte mir erstmal an und sagte nur so mal, okay. Und naja, Ende der Geschichte ist bekannt, wir haben uns dann beworben.
Wie bewirbt man sich mit einem Schreiben, mit einem Video? Geht man da hin und sagt, hallo, hier sind wir drei?
Nee. Also das läuft ja über eine Kontaktaufnahme, sagen wir mal, über den Protokollchef des Festkomitees, der liebe Markus Gottschalk. Herzliche Grüße auch, falls du es hören solltest, von 2012. Und den ich damals natürlich nicht näher kannte. Na klar, aus dem Fernsehen, wie auch immer, ja. Und Thomas kennt ihn ja nun. Und da wurde mal angefühlt, wir könnten uns das vorstellen, wir haben jetzt hier drei. Ja, und dann geht das halt mit dieser Bewerbung los. Sprich, ja, wie bei einem Unternehmen. Du schickst eine Bewerbungsmappe.
Okay.
Gut, heutzutage habe ich Munkeln, machen auch viele schon Videos und wie sich das alles weiterentwickelt. 2016 war es noch etwas konservativer.
Wir haben
eine Mappe zurechtgemacht und so weiter. Und allerdings gab es tatsächlich ein Vorgespräch. Es gab ein Vorgespräch, das Markus Gottschalk tatsächlich uns drei plus Bannerherr mal ins Gebeten haben, wie ernst es uns denn überhaupt ist, bevor man da jetzt sich Sachen da zu Papier bringt und dann ein paar Dinge mal abgesteckt und so weiter, wie das Ganze zeitlich auch abläuft etc. Und danach haben wir halt beraten, haben gesagt, okay, komm, wir machen's. Und dann bewirbst du dich wirklich wie bei einem Unternehmen, dann wirst du ja zu einer Art Vorstellungsgespräch eingeladen. Ja, und dann
zu dritt aber als Team immer.
Zu viert, also sprich die drei Vögel und der Präsident, genau. Und du hast dann ein entsprechendes Gremium des FKs vor dir sitzen und dann ist es tatsächlich so, dass du da erstmal Rede und Antwort stehst. So. Und naja, und dann ist es ähnlich wie bei DSDS. Wenn du einigermaßen performt hast, dann kriegst du halt nach ein paar Tagen später den Recall-Schein, sagst, okay, wir wollen euch nochmal sehen und dann bekommst du aber so kleine Aufgabenblöcke. Das heißt, so nach dem Motto, wir können uns vorstellen, das und das, können da das bitte mal vorbereiten und dann zeig da mal, mach da mal.
Das heißt, eine Rede, ein Lied oder
was? Zum Beispiel eine Rede, was Musikalisches und so weiter. Ja, genau, in die Richtung hin. Also zu viel darf man ja nicht sagen wegen Verkehr und so weiter, aber in die Richtung geht das dann schon, genau. Ja, und irgendwann kommt dann tatsächlich die frohe Kunde.
Ihr seid. Wie erfährt man das? Weil ihr es erfahren, mag das mal anders sein, weiß ich nicht.
Wobei es gibt ja auch schon ein Buch eines ehemaligen Prinzen. Da
tolles
ist
Buch
auch,
übrigens.
Ja, finde ich auch. Und wobei es sehr heftig kritisiert wird.
Auch von seiner Frau, das glaube ich,
genau.
Mit seiner Frau gemeinsam.
Also für mich, also ich bin ein großer Befürworter dieses Lehrwerks aus einem einfachen Grund. Ich bin ja nun auch Kneipenkarnevalist, so Straßenkarnevalist. Ich habe ja vom großen Karneval, von Duten und Blasen keine Ahnung gehabt. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend, da mal mitzubekommen, was da eigentlich alles dahinter steckt. Also ich kleiner Kneipen- und Straßenkarnevalist, dachte halt ja immer, ja auch Festkomitee Anfang Januar rufen die drei Leute an, dann kriegen die so ein buntes Kostüm, habe ich ja damals auch noch gesagt. Und dann treten die da auf und Jod ist. Ne? So war meine Vorstellung. Und durch das Buch hat man ja erstmal erfahren, was da alles hintersteckt. Ja. Und welche großartigen Geschichten man erleben kann und welche großartigen Geschichten so ein Dreigestirn eben auch vollbringt. Und naja, jedenfalls war es dann bei uns tatsächlich so, dass wir Anfang Juni hatten wir nochmal ein Treffen, das wurde anberaumt. Das muss ja auch alles sehr geheim sein. Mhm. Ne? Das wisst ihr ja wahrscheinlich.
Wenn ich kann nicht fragen, wo man sich trifft. Ne? Das kannst du jetzt nicht sagen, oder?
Also es war damals, das ist jetzt im Nachhinein, wir sind ja durch.
Ja, okay.
Ne, wir haben also die ganzen Vortreffen haben wir meistens dann in der Trauerhalle gemacht. Also meine Jungfrau war ja oder ist noch nach wie vor Bestatter. War halt jetzt nicht gerade sehr auffällig. Man ist dann eben so nach und nach da erschienen. Schwieriger waren natürlich dann die Treffen beim Festkomitee, die jetzt nicht vor Ort beim Festkomitee Sicherheitskomitee, sondern das ging dann auch immer mal rum, dass man dann wirklich so im 10-Minuten-Takt da aufgeschlagen ist. Damit. Also wenn dann drei Vögel und dann ein bekannter Präsident aus Köln und irgendein KMWs kennt den, dann weiß er auch direkt,
ja,
den,
ja, ne,
wo die Uhr geschlagen oder was die Uhr geschlagen hat. Naja, jedenfalls war es dann so, dass es nochmal hieß, wir müssen uns nochmal irgendwie treffen und die Frauen sollen dann auch mal dabei sein, weil wir die auch mal kennenlernen wollen. Die müssen ja auch mitspielen,
also ja,
gerade so als Partnerin, ganz genau. Und das war dann in der Tat bei meiner Juffa, also beim Stefan Knepper zu Hause. War schönes Wetter, Anfang Juni. So. Und dann kamen wir dahin. Ja, teils hier vom Vorstand des Festkomitees auch ganz locker hier, Poloshirt, kurze Hose, nichts Tolles. So, und dann haben sie uns mal ein bisschen auseinandergenommen und meinten so, ja, bis jetzt, das war schon ganz gut, aber könnte noch ein bisschen enger werden und wir müssen uns auf jeden Fall noch mal treffen, heute Abend die Frauen kennenlernen und ihr müsst noch mal ein paar Aufgaben vorbereiten. Ne? Da haben wir mal 4 Aufgaben. Ich schon so, oh Gott, weil zu dem Zeitpunkt gerade eine Woche später mal wieder ein Umzug von mir stattfand, dass ich dann mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen bin und meine Tochter in eine eigene Wohnung gezogen ist, also 2 Umzüge zu bewerkstelligen. Und dann hieß es noch, nein, es sind nicht, also eigentlich sind es nicht 4 Aufgaben, es sind 4 Aufgabenblöcke. Und da wurde ich wohl richtig, richtig bleich, sagte meine Frau hinterher. Und irgendwann, es waren nur 2 vom FK halt da, war auch so geplant. Und dann klingelte es irgendwann und da sagte der Stefan Knepper halt nur, also entweder ist da jetzt einer gestorben oder mir ist einer ins Auto gefahren, also ich erwarte keinen. Naja, und dann aufgemacht, ja, und dann kam dann der Rest vom FK-Vorstand mit Sekt, Shampoos und Essen und so weiter an und da war uns so ein bisschen klar, es kann sein, dass gerade irgendwie doch schon eine Entscheidung gefallen war und sie haben uns da wie mit der versteckten Kamera, ich meine, eine ähnliche Story gibt es in dem Buch, aber wirklich, die haben das so geil verpackt, wir hatten keinen blassen Schimmer, dass darauf hinausläuft, also dem Moment, als ich die anderen ankommen sah, also damals noch Markus Ritterbach und Konsorten mit eben Catering und so weiter.
Cool, aber so was zu bringen für dich.
Da ist ja wusste nett, ich, okay, es scheint funktioniert zu haben.
Gleichzeitig, oder kriegst du eher Schiss oder hast du da voller Vorfreude? Oder warst du voller Vorfreude?
Also ich habe mich natürlich tierisch gefreut. Meine Frau sagte aber, dass das auch im Nachhinein noch,
das sah anders
auch manche Bilder auch noch sieht. Also ich war wohl auch sehr bleich, denn bis dato habe ich immer gedacht, wie geil ist das denn überhaupt so als Remscher, der Junge, der so Straßen- und Kneipen-Karneval-affin war und den Organisierten gar nicht so gut kennt, gerade kennen und lieben gelernt hat, dass du das überhaupt mal erleben darfst hinter den Kulissen, wie das so abgeht überhaupt so ein Bewerbungsprozess. Aber als sie dann sagten, okay, wir haben uns entschieden, da war ich kurzfristig etwas oder kurzzeitig erstmal etwas so close, ging aber sehr schnell weg und die Freude hat tatsächlich überhand genommen und
sehr schön.
Ja, dann ging alles ganz schnell.
Ihr seid das erste Dreigestirn, was von der damaligen ersten Oberbürgermeisterin intronisiert wurde. Ist das richtig? Habe ich das richtig recherchiert?
Ja, also zumindest komplett. Ich muss gerade überlegen, denn die Vorgänger, der Dicky und Konsorten.
Wer war vor euch Dreigestirn?
Thomas Elster.
Ah, Prinzengeile, Uli Maslak.
Genau, ja. Richtig. Und deswegen sagte ich gerade Dicky.
Ja,
das ist der Dicky. Und jetzt muss ich gerade überlegen, denn die hatten, glaube ich, 3 verschiedene. Sagen wir mal, wann war die Wahl? Die Wahl war 15, ne? Die OB-Wahl 15. Das heißt, sie sind, glaube ich, abgenickt worden noch vom Rotas. So, dann kam ja das Attentat. Deswegen konnte die auch.
Die Pripo nicht machen?
Die Pripo, konnte Frau Ricker die Pripo nicht machen. Ich weiß gar nicht mehr, wer sie noch nicht gemacht hat. Sind zumindest das Erste, was Henriette Reker komplett begleitet hat, sagen wir so. Also vom Nickabend an bis zur Verabschiedung.
Und da sind wir jetzt beim Thema Frauen im Karneval.
Ja.
Und was hältst du denn von dem nächsten Dreigestirn, was irgendwann mal kommen wird als Damendreigestirn? Wird es das geben bei uns in Köln? Was sagst du
dazu? Also ja, was sage ich dazu? Also Herr Kuckelkorn hat sich ja nun zuletzt in einem Interview, was ja sehr hochgekocht ist, meines Erachtens aber ein bisschen übertrieben in der Auslegung oder Interpretation. Er hat ja nur gesagt, man schaut nicht darauf, sondern die Besten würden genommen. Er hat ja nicht gesagt, es wird auf jeden Fall eins geben. Und ja, ganz ehrlich gesprochen, liebe Damenwelt, es tut mir leid. Nein.
Ah.
Nein. Also ich bin tatsächlich dagegen. Ich gönne den Damen alles. Ich gönne, also ich habe nichts gegen, um Gottes Willen, gegen Frauen im Karneval. Gar nicht. Ja, ja, ja. Ne? Ich finde das toll, was sie auf die Beine stellen.
Was auch letztes Jahr entstanden ist, ne? Mit vielen Gesellschaften
richtig,
und so weiter.
Richtig, ganz genau. Also die Damengesellschaften, selbst mit der Damengarde. Wir haben jetzt eine eigene Damengarde seit einigen Jahren. Das finde ich mega. Das finde ich wirklich richtig gut. aber beim Dreigestirn, nee, also
da ist die Tradition
da bin
dann
ich
doch zu.
Zu traditionell, vielleicht zu konservativ.
Okay. Ich frage dich mal, Olli, Entschuldige, Stefan, wie siehst du das denn? Du bist ja noch wie ich, mit viel Karneval-DNA ausgestattet. Kannst du dir das vorstellen?
Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ja. Ich würde es mir irgendwann mal wünschen und ich würde mit Spannung darauf warten, wie es denn angenommen wird.
Hm. Ich bin total zwiegespalten, das habe ich auch neugierig, wir beide da sehen. Ich bin, glaube ich, Tick eher Team Stefan, was das angeht. Ich bin auch strukturkonservativ und finde auch ein Dreigestirn, kennt man so, ist so. Aber ja, es gibt ja genug Beispiele im Leben, wo dann Veränderungen, wo man sehr skeptisch war, doch einen mitflasht und mit begeistert und dann vielleicht auch doch richtig ist. Also ich will es gar nicht ausschließen, aber ich kann es mir doch auch eher schwer vorstellen auf jeden Fall.
Naja, also es gibt ja, und jetzt, dafür werde ich wahrscheinlich auch wieder gesteinigt, weil ich schon häufiger mal entsprechend auch so kommuniziert hatte. Also es wird ja vermutlich schon alleine daran scheitern, ich hatte es ja gerade eben versucht auszudrücken, von der Bewerbung an bis zur Pressekonferenz.
Muss man die Klappe
halten. Das ist ja absolute Geheimhaltung. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren beim weiblichen Dreigestirn. Ja, vielleicht schon. Nein, ich stelle mir das alleine auch, weil ich es ja nun er und durchlebt habe, ich stelle mir das auch logistisch sehr, sehr schwierig vor. Es ist eine reine Männer-WG, auf der, bei uns war es noch die 800 im Pullman, jetzt ist es glaube ich die 900 oder was weiß ich, im Dorinth. Alleine die Adjutantur, in meinen Augen müssten die dann auch ausgetauscht werden. Dann brauchst du weibliche Adjutantinnen. Ja, ich meine, okay, die kommen rein, du stehst da pudelrü, wie auch immer, ja, dann kommen die ziehen dich an.
Ist ja auch viel Intimität, ne? Gar nicht böse gemeint.
Absolut,
ne? Ja, körperliche Dinge, ja, und so weiter.
Und, also ich kann, weiß ich nicht.
Ja.
Also ich finde es schwierig, ganz ehrlich. Ja.
Ja. Wir sind gespannt.
Absolut. Die Zeit, die Session, jetzt nochmal im schnelleren Durchlauf im Rafa, hast du aber sehr bewusst als sehr großartig was ganz Besonderes empfunden und warst demütig mit der ganzen Aufgabe. Ich meine, ihr wart ein Weigestunden, ich kann es dir sagen, du würdest es nicht selber so sagen, was die Stadt begeistert hat, was, glaube ich, sehr positiv ankam, was Dankeschön, sehr, sehr beliebt absolut war, was die Leute sehr, sehr mitgenommen hat. Aber gibt es Momente, wo man manchmal denkt, ich kann nicht mehr oder boah, jetzt brauche ich eine Woche Auszeit. Ich stelle es mir so vor, ich bin ein Objekt durch und durch, aber dass man dann 2-3 Monate und eigentlich geht es ja im September spätestens los, so mit allen Vorläufen, da immer diese begeisternde, gerade Prinzenrolle spielt, finde ich auch bewundernswert, das so durchzuhalten, ehrlich gesagt.
Na gut, es gab natürlich Momente, die schwierig waren. Ich denke da jetzt gerade nochmal an meine eigene Situation, als ich eben gesundheitlich angeschlagen war, es aber einfach nicht wahrhaben wollte. So, und du wirst ja seit September 16 wurden wir natürlich schon ärztlich betreut von der eigenen Leibärztin, in Anführungsstrichen, vom Festkomitee. Und wir haben ja schon auch Fusionen bekommen, also positive Art jetzt mit Vitaminen und was weiß ich was.
Fitgespritzt im positiven Sinne.
Ja, genau. So, nur jetzt eben aufgrund meiner Leukämie schwebt ja immer so ein bisschen das Damoklesschwert über einem. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir hatten Freitag, 13. Januar 2017, war die Pripro, also die Proklamation. Und am Mittwoch war der cannabistische Gottesdienst im Dom. Auch eine grandios, mega tolle Veranstaltung.
Und da kriege ich Gänsehaut jetzt wieder.
Nee, die war wirklich, also als da die ganzen Plaggen einmarschiert sind.
Einmal da, das ist sehr geil.
Das ist der Hammer. Also kann ich jedem Kölner, jeder Kölnerin nur empfehlen, entsprechend mal teilzunehmen, wenn die Möglichkeit besteht. Aber es war arschkalt. Es war so kalt. Und wir mussten ja nun eben in unserem Drilling, wie es so schön heißt, wir mussten ja seit der Pressekonferenz im Juli, wenn wir öffentliche Auftritte hatten, immer den gleichen, also alle drei den gleichen Anzug hier tragen, den sogenannten Drilling.
Ihr müsst, heißt das, gibt das Festkomitee vor?
Ja. Ja, ja, also Protokoll. Es sagt nicht welchen, aber es sagt, dass ihr braucht gleichen drei Outfits, gleiche Anzüge. Ja, ja, und das ist ja, ich meine, das ist ja die nächste Baustelle wieder, ne? Mach das doch mal. Geh zu dritt irgendwo hin und kauf drei Anzüge, die gleich sind. Da weiß auch jeder, was Sache ist. Ne? Also sind ja all diese kleinen Anekdötchen dahinter stecken. Aber jedenfalls war das so kalt. Also ich glaube, da habe ich mir tatsächlich schon leichten Fips geholt. So. Und dann zog sich das ein Stück weit durch. Dann war direkt der Sonntag, der erste Sonntag, also das los, 15. Januar, wo da so Hals kratzen. Und da komm, jetzt reiß ich am Riemen, alles geschluckt und Ingwertee und weiß nicht was alles. Nur irgendwann dann, ich weiß nicht wann es genau war, vierte Woche, da bin ich ja tatsächlich 2 Tage ausgefallen. Da hatte ich tatsächlich wirklich eine richtig heftige Bronchitis. Mhm. Unter normalen Umständen wärst du wahrscheinlich 2 Wochen arbeitsunfähig, weiß ich nicht was, aber du kriegst ja wieder alles rein und da hier noch und wir besorgen das und weiß ich nicht was. Da habe ich ja 2 Tage ausgesetzt, dummerweise ein Wochenende, Samstag, Sonntag, wo du echt wirklich tolle Auftritte wahrscheinlich verpasst habe. Und der Montag war frei. Mhm. Einer der, ich glaube, wir hatten 7 Montage und 2 waren insgesamt frei.
Wenn doch
ich mich
nicht.
Also 3 Tage sozusagen erholen konnte, bin dann aber dienstags schon wieder los. So, und dann, wir sind ja unter uns hier. War aber dann noch das Problem, dass die Medikamente offensichtlich sehr, sehr stark waren, dass sie mir durchaus auf den Darm geschlagen
haben. Oh, okay.
Und ich kann mich an einen Auftritt in der Kölner Arena erinnern. Ich glaube, es war der erste oder der zweite. Die sind ja Gott sei Dank sehr, sehr kurz. Sonst haben sie ja mal 20, 25 Minuten. Kölner Arena 10 Minuten, fort, nächste. Ich war so froh, dass die 10 Minuten um waren. Also ich bin gerannt bis zum Gehtnichtmehr, um die Toilette zu erreichen.
Okay.
Und der Adjutant ja mit, der liebe Markus Heller, jetzige Prinzenführer, er musste ging Strumpfputz und hinten zu und alles, ja. Also da hatte ich richtig Not. Und das sind natürlich so Momente, die müssen nicht zwingend sein, aber das klingt jetzt alles so dramatisch. Rückblickend betrachtet, mega. Also das war die karnevalistische Zeit meines Lebens.
Ach, wie schön, das ist doch toll. Ist so. Ich habe zwei gemeine Fragen. Du kannst überlegen, sie zu beantworten oder bis morgen früh, ob du sie gelöscht haben möchtest. Stimmt das Klischee, dass es für Prinzen Groupies gibt, dass man beim weiblichen Geschlecht die Herzen einem sehr, sehr hoch nahe fliegen? Erste Frage. Mhm.
Also, ja. Ich warte auf die zweite Frage.
Vielleicht kann ich mir eine aussuchen. Kannst du auch nur eine beantworten. Machen wir doch so. Geiler Deal. Trinkt das Dreigestirn regelmäßig und gern zusammen Alkohol?
Also, ist jetzt wie beim großen Preis früher. Ne? Also ich nehme Umschlag 2, Frage 1. Doch, ja, aber das ist nicht nur beim Prinz so. Ich glaube, das ist egal. Dreigestirn ist Dreigestirn.
Ja, okay, wenn das war ja, Pullman, ja Prinz, da wieder mal das Fernsehen egal. Dabei.
Ja, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, das spielt dann keine große Rolle. Das ist sicherlich so, dass es da, ja, ich will nicht jetzt sagen Avancen, aber man ist da schon so ein kleiner Popstar.
Okay, das ist so. Das ist wirklich neugierig.
Ja, also, ja. Und das ist, glaube ich, auch völlig egal, ob du jetzt Glatze, volles Haar, war völlig egal. Also das ist, du bist ja der Prinz und du bist jung, du bist der Bauer und so weiter. Genau. Also selbst wenn du dann im Pullman später nur, also da trägst du ja dann nur Jeans und dann das sogenannte Hofburghemd, aber du wirst da schon umgarnt. Das ist einfach so.
Man sieht natürlich auch, weil sie tragen jetzt Strumpfhosen, da sehen die Damen natürlich auch, wie ist der Unterbau. Ne?
Das ist ja, aber cool. Das kann ja auch so etwas abschrecken sein. Beim Stefan sicherlich nicht.
Bei Stefan natürlich nicht.
Gut, erste Frage, sehr ehrlich und sehr offen beantwortet. Und Frage 2?
Frage 2 mit dem Alkohol ist so eine Geschichte. Also ich für mich zumindest habe mir vorgenommen, während der Auftritte auf gar keinen Fall Alkohol zu konsumieren. Nun ist es ja so, dass der bunte Mann in der Mitte halt ja immer reden muss.
Ja.
Wir hätten gerne, weil wir es als Team ja gemacht haben, alle geredet, aber den Zahn hat uns auch das Festkomitee relativ schnell gezogen, weil du halt nur eine begrenzte Auftrittszeit hast. Der Prinz redet, außer Weiberfastnacht, da ist die Juffe halt dran. Und deswegen habe ich gesagt, Alkohol ist schwierig. Also das will ich nicht und ich möchte, wenn je nachdem, wenn ihr vielleicht auch nicht so viel im Magen hast und dann haust du in Kölsch und ein bisschen vielleicht irgendwie an, da wollte ich jetzt nicht irgendwie negativ in die Schlagzeilen, war der Plan. Der lässt sich gar nicht umsetzen.
Ja.
Weil das völlig egal ist, ob du jetzt in einem Seniorenstift bist, ob du ins Krankenhaus gehst, selbst in der Kindertagesstätte, das Erste, was du am Hals hattest, war eine Stange Kölsch, weil du direkt so begrüßt wurdest.
Ja.
Und es ging aber überraschend gut, aus dem einfachen Grund, weil die meisten Bühnen Kölns, du hast die Erfahrung sicherlich auch, Olli, die sind sowas von warm. Also speziell Pullman Maritim. Wenn du da kannst, also ich habe das Gefühl gehabt zumindest, wenn du 10, 11 Stunden auftrittsmäßig unterwegs warst, da hast du schon das ein oder andere Kölsch intus.
Ja.
Okay, aber das hast du, glaube ich, da ist der Alkohol gar nicht ins Blut gekommen. Du hast den sofort wieder ausgeschwitzt.
Ja.
Also du warst stocknüchtern, wenn du ins Hotel zurückkamst. Was jetzt nicht schlimm ist, um Gottes Willen, in der Zeit. Aber du hast einfach, und das kennt ihr vielleicht auch mal, irgendwann hast du Bierstopp.
Ja.
So, und das hatte ich offen. Da habe ich so viel getrunken, sehr offensichtlich schon, aber ich fühlte mich völlig normal, war auch normal, aber ich hatte keinen Bock mehr auf Bier. Mhm. So, und dann die zwei Jungs direkt duschen und zwar Tag ab, runter an die Bar. Ich brauchte da immer so ein bisschen länger. Also erstens, du habe ich in völliger Ruhe, also muss ja abschminken, alles mögliche und dann erstmal in Ruhe fast, weiß ich nicht, 20 Minuten geduscht. Und dann brauchte ich wirklich mal so 20, 25 Minuten für mich, einfach mal sich ins Hotelzimmer hinsetzen und runterkommen. Also alles mal so ein bisschen verarbeiten, was an dem Tag so war, bevor du jetzt direkt wieder runtergehst ins Getümmel. Die Zeit habe ich mir auch genommen und wenn du dann um 1:30 runterkamst, dann war es halt so, war ja auch nicht schlimm. Mhm. Gut, und da haben wir dann durchaus, also meine Wenigkeit war Wodka-Lemm-affin und die zwei haben dann ihren Gin beziehungsweise Gin Tonic.
Das ist auch erlaubt und genehm, aber ihr seid dann so fit, dass ihr am nächsten Morgen auch eure Dinge wieder durchgezogen habt.
Absolut.
Gut, dass also ich daran, gut da gesoffen habe, aber es gehört zu einer gewissen Geselligkeit dazu.
Absolut, ja, ja.
Ja, das ist die Absacker, ganz klar. Natürlich, wenn man dann auch.
Nein, ich meine, du bekommst ja dann auch als Dreigestirn von der TG diese eigenen Silberbecher, die auch lange dann im Pullman verblieben. Ja, und wir hatten dann auch immer unsere, weiß ich nicht, unsere 5-Liter-Wodka-Flasche da beim Charlie hinter dem Tresen und. Nee, also das da wird schon Alkohol getrunken, ja, aber jetzt nicht, dass er dir da die
das Schädel wegdeckt. Das schon besoffen, auf der Bühne steht oder irgendwie, ne?
Nein,
das,
nein.
Nein, das wüsste ich auch kein Beispiel, wo ihr das jemals so erlebt hätte.
Dafür Gegenteil, ist das Pensum einfach auch zu hoch, ne? Ja. Das ist ja Hochleistungssport, was die Jungs da machen in den 2 bis 3 Monaten, wie viel Auftritte die absolvieren, das ist schon, da
438.
Muss man schon fit sein und...
Abschließende Frage zum Dreigestirn, weil du bist ja einer der größten Sportexperten Köln, zumindest in meinem Ranking. Du hast ja wirklich ausgewiesen Ahnung von allem im Sport gesehen. Aber es gibt ja das Prinzenphänomen, das kenne ich auch bei Leuten, wo es wirklich so ist, dass man ein Leben lang Prinz bleibt. Also Leute haben dann irgendwie waren Prinz Karneval, wurde dann gefeiert. Du hast auch gerade erzählt, dass die Damenwelt einem recht zugetan ist, kriegen es aber nach Aschermittwoch nicht hin, von dieser Rolle zurückzunehmen. Das meine ich gar nicht böse, ich kann es mir selber auch so vorstellen. Ist das wirklich schwer?
Ja gut, das müssen natürlich grundsätzlich andere beurteilen. Ich glaube, diejenige, die das am allerbesten beurteilen kann, ist meine Frau, weil ja, die ganz stimmt, nah dran ist und die sagt mir bis heute, da war gar nichts.
Okay.
Also ich war am nächsten Tag oder 2 Tage später, ich war kaputt, ja, aber ich war im Endeffekt genauso normal, wie ich vorher war.
Du gehst auch nicht, du bist ja aus dem Bäcker gegangen, von wegen, die müssen mich jetzt hier irgendwie kennen
nein.
oder die null?
Nein, nein. Also ich sag jetzt mal so, wir haben 1 Million Einwohner, von denen sind vielleicht 50% ohnehin nur karnevalsbegeistert. Vieles kommt ja eben auch vom Umland. Also ich denke auch mal,
vieles, ja.
Ne, ja, ich denke mal, also. Selbst wenn du so, auch hier selbst in der Zeit, sag mal, nach der Pressekonferenz im Juli 2016, da fing das ja schon an, auch mit Berichterstattung, Express, Stadtanzeiger und so weiter. Also es war jetzt hier und da, ja, da wurde es mal so, man kann das nicht sein, das und so. Alles gut, aber es war jetzt sicherlich nicht so, dass man da beim Bäcker oder was weiß ich, ja, so, gar nicht.
Foto machen,
sobald du das Ornat an hast, was ich aber auch verstehe, weil dieses Ornat eine unheimliche Strahlkraft hat. Nein, und danach, gut, was mir vermutlich geholfen, also, oder anders noch, es gibt vermutlich durchaus, es gibt Neider, das ist einfach so, die auch dann durchaus anderes behaupten.
Mhm.
Die hast als du immer dann eben so die Moderationstätigkeit halt anfing, dann hieß es, ach guck mal, da ist wieder einer, der kann nicht loslassen, wie auch immer. Wobei
echt, das gab es schon, aber dir echt?
Ja. Okay. Wobei ich dem Veranstalter auch von vornherein gesagt hatte, hier wird nicht mit Prinz Stefan, wie auch immer, beworben, wie auch immer, gar nicht, macht das als Stefan Jung, das ist vorbei. So, aber dann gibt es natürlich hier und da jemanden, ach guck mal, er sucht das Rampenlicht, wie auch immer. Das war aber tatsächlich wirklich nicht so, denn ich bin ja damals gefragt worden, ob ich Bock hätte und ich fand das eine sehr spannende Erfahrung, deswegen habe ich es gerne gemacht. Du weißt es ja nun auch. Und nichts, dass ich mir darauf irgendwie auf das Prinzensein was einbilde. Es war einfach nur tierisch geil, das machen zu dürfen. Ne? Und deswegen sage ich es heute noch voller Demut. Ich kleiner, und das sage ich dann wirklich, also ich kleiner Remscheider Junge, hier im großen Köln, der von Kindesbeinen an schon ein Jeck war im Kopf, diese Rolle ausüben zu dürfen, da kriege ich jetzt noch Pipi in Augen. Das war einfach, das ist für mich nach wie vor unheimlich groß im karnevalistischen Sinne. Und ich hatte das große Glück, wahrscheinlich, weil ich so schnell in diese Rolle hereinwachsen musste. Wenn jetzt jemand vielleicht wirklich mit 12, 13 schon irgendwo im Musikchor und dann mit 16 in die
Garde
und
weiß,
und ich will das machen, ich will das machen, ich will das. Und dann wird das, ja, vielleicht wird das dann auch so schnell nicht wieder los, das weiß ich nicht.
Also stimmt.
Ich hatte am Montag darauf, nach Aschermittwoch, hatte ich meine erste Vorlesung wieder.
Da warst du der Herr Jung und dann war's das.
Also es war komisch, du kommst in den Raum rein, keiner steht auf dem Klatsch. Ja, Jod. Ne? Aber
am Ende gibt's Kantusch.
Genau. Kantusch, wenn irgendwas hier lohnt. Ich konnte noch nicht nach 20 Minuten schon wieder gehen.
Und du hast keine eigene Wodka-Lemon-Flasche im Hintergrund irgendwo.
Genau. Nein, also das war, also das hat mir keine Probleme bereitet.
Das kann ich auch, also es war wirklich so, du hast jemanden, der total geerdet auch dieses Amt ausgefüllt hat, auch danach. Das ist eine tolle Rolle, das hast du geliebt, das strahlst du auch weiterhin aus, aber du hast damit immer sehr geerdet, sehr reflektiert auch das erzählt, wie jetzt, glaube ich, auch gerade unsere Zuhörer. Insofern echt Chapeau, weil ich stelle es mir schwierig vor, muss ich so sagen, dass man so dieses total gefeiert werden und überall auch hier in Köln und da noch was. Also kann einen schon, glaube ich, auch schweben lassen, dann fliegt man zu hoch. Also,
ja gut, aber du weißt ja letztendlich, warum sie es tun. Ne?
Wegen der Sonate, also, nicht wegen Stefan Jung.
Ja. Also im Endeffekt, du kannst ja, jetzt mal böse gesprochen, du kannst ja reinstecken, wen du willst. Sie feiern ihren Prinzen und ihren Bauern und ihre Jungfrau. Sie feiern nicht Stefan Jung oder Andreas Bohlich und so weiter. Sie feiern ihr Dreigestirn. Und das durften wir sein. Voller Dankbarkeit sage ich das und nicht mehr und nicht weniger.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, ich habe mir ein paar Notizen gemacht hier. Mitgliedschaft, Fidele Burggrafen, kleine Erdmenschen und so weiter. Also man sieht, dass du durch und durch Jeck bist, das ist gar keine Frage. So, jetzt geht es ja aber weiter um Ehrenmitgliedschaften. Und mich würde jetzt mal interessieren, ist man vor dem Prinz auch schon bei der Prinzengarde, bei den Roten Funken, Leutnant der Blauen Funken, Rittmeister der Ehrengarde, oder wird man das dann im Laufe der Session?
Also vorher kannte mich ja keine Sau. Kanonistisch, ja. Nein, das ist sicherlich dann Teil, auch part of the deal.
Super.
Man sagt, ob das stimmt, weiß ich, ich habe es nicht verifizieren können, das müssen die Chorgesellschaften selber beurteilen. Wenn eine Chorgesellschaft ein Dreigestirn stellt, dann ist es völlig normal, dass diese drei, egal wie sie performen, irgendeinen Ehrengrad bekommen, auch bei den anderen.
Super, ja. So.
Bei den Familiengesellschaften hat mir der eine oder andere erzählt, ist es dann schon ein Unterschied. Man guckt sich die an, und wenn das Chor meint, die machen das Jod, dann bekommen sie auch einen Ehrenrang. Also da ist es nicht automatisch.
Ah, okay.
Sagt man.
Okay.
Also hat man mir so erzählt. Ne?
Sehr gut.
Nein, das kam natürlich alles in der Session. Wobei jetzt Fidele Burggrafen, also da bin ich ja tatsächlich Mitglied geworden, also Fördermitglied und auch Familienmitglied. Und ich habe jetzt mein karnevalistisches Kleeblatt, wie ich es immer nenne. Ne? Also ich habe bei der Kölner Narrenzunft angefangen. Das ist und bleibt auch meine Hauptgesellschaft, natürlich. Die hat mir letztendlich das alles erst auch ermöglicht. Nur lernt man ja auf einmal so viele Menschen kennen.
Ja.
So, und dann war es dann so, dass ich sage, okay, du bist ja mehr oder minder automatisch danach in der Traditionsgemeinschaft der ehemaligen Dreigestirne. Also du musst das nicht machen, du wirst gefragt, ob du möchtest. Und
macht man ja gerne.
Ein wunderbarer Haufen. Also ich liebe die Jungs wirklich, das ist ganz toll. Und dann bin ich zu den Fidelen Burggrafen eben gekommen, weil ich gesagt habe, das ist was für meine Frau und mich zusammen. Weil die ja wirklich Familiengesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes sind, wo eben auch Frauen und Männer Mitglied sind.
Aber denen wird am meisten gesoffen, oder?
Das kommt noch, das klingt jetzt so.
Nein, nicht nur, aber wenn du hast ja verschiedene Gesellschaften, die machen, also ich bin wirklich, ich meine, das ist da positiv.
Ach, ja,
also,
aber ich würde jetzt die Herren der Narrenzunft auch nicht zwingend unterschätzen.
Also du willst sie nicht anstellen. Sehr schön. Damit beenden wir meine kleine Exkursion. Wunderbar, sehr gut geantwortet.
Nein, dann habe ich ja für mich tatsächlich auch gesagt, also ich, da ich jetzt seit einigen Jahren so drin bin, hätte ich ja schon ganz gern doch auch eine Chorgesellschaft.
Mhm.
Ja, und durch meine durchaus jetzt etwas engere Verbindung zum Boris Müller, der mich auch gefragt hatte und ich auch das Gefühl hatte, dort tatsächlich auch erwünscht. Ich wollte mich auch nicht anbiedern.
Mhm.
Ne? Wollte jetzt aber auch nicht sagen, pass mal, ich warte jetzt, bis irgendeiner kommt. Ich frage, es hat sich halt ergeben. Boris fragt, pass, komm doch mal zum Knubbelabend und so weiter. Und also da bin ich jetzt...
Sprechen wir von den Roten Funken.
Von den Roten Funken. Wir sprechen von den Roten Funken, genau. Dritter Knobel. Also da bin ich jetzt ganz kleines Licht. Und ich habe auch von vornherein gesagt, ich will ja auch nicht jetzt, nur weil ich jetzt Prinz Karneval sein durfte 2017, will ich jetzt nicht hier direkt, was weiß ich, in den Offiziersrang etc. Ich will da meine zweijährige Hospitantenzeit durchleben. Oder Anwärterzeit, wie auch immer. Und dann Stiefel an und ab in den Bus mit den Jungs auf Tour, auf die Bühne. Also das ist das, was ich mir vorstelle.
Cool.
Also ich möchte
da
nicht...
Also
ich möchte da jetzt nicht irgendwelche Privilegien bekommen oder ähnliches.
Stefan, die Zeit bleibt weg.
Das ist unfassbar.
Ist so, aber wir müssen noch kurz, auch wenn unsere Zuhörer denken, jetzt gibt der Schlüter schon wieder mit dem FC, aber es geht am Samstag um das entscheidende Spiel. Und du bist, wie eben schon gesagt, großer, großer Sportfan. Bayern München Sympathisant, ein Leben lang gewesen, aber seit vielen Jahren auch überzeugter FC-Fan. Ich glaube auch das Prinzenamt spielte da eine große Rolle, glaube ich, dass du das so diese Liebe erkannt hast. Butter bei die Fische, schaffen wir das am Samstag?
Also ich gehe da wirklich fest von aus, dass wir Schalke schlagen. Und wenn es ein dreckiges 1-0 ist, soll es mir auch egal sein, weil ich einfach nicht glaube, dass Bremen und Bielefeld ihre Spiele gewinnen. Aber wenn ich die 2 Minuten habe...
Hast du.
Habe ich. Weiß ich.
Ja, also, boah, ey.
Nee, dann würde ich wirklich das gerne, weil du es gerade auch nochmal angedeutet hast. Ich würde es gerne noch einmal erklären, wie es war. Ja, weil ich durchaus ja häufiger angesprochen werde und wie kann es denn sein und weiß ich nicht was. Standardantwort oder Standardgeschichte ist immer die Frage, so, wer von euch ist denn tatsächlich noch mit eurer ersten Freundin zusammen und hat die jetzt tatsächlich bis zum Lebensende? Natürlich wechselt man Frauen wahrscheinlich häufiger als die Fanliebe zu einem Fußballclub.
Das
mag
auch
sein. Ja, das ist so. Ich hatte nun mal das Pech, eben nicht in Köln geboren werden, sein dürfen, hast du nicht gesehen. Ganz schlechtes Deutsch, das schneidest du raus, das
geworden,
machen wir nochmal.
Geworden sein werden.
Was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, im Bergischen war es halt so, du hast es, mein Vater, ich darf das sagen, also ne, Gladbacher, Bruder,
mein Vater auch,
München und du hattest Schalker, du hattest wirklich versprengt wenig Kölner. Und ja, selbst HSV, Stuttgart, alles war da vertreten. Und ich war 8 Jahre alt, 1978, als ich mich langsam entscheiden musste. Und da hat der FC ja nun Gott sei Dank das Double jetzt im Nachhinein gewonnen. Ja. Nur ich hatte echt keine Lust, in die Schule zu gehen nach den Sommerferien und dann, wie es den Bayern ja häufig nachgesagt wurde, als Erfolgsfan dann verschrien zu werden.
So
nach
du bist dem Motto, nicht FC-Fan geworden, ne? Um nicht Erfolgsfan zu sein. Das ist aber eine geile Geschichte.
Das glaubt eigentlich kein Mensch heute. Ne? Aber
ich glaub dir das.
Es war tatsächlich so. Und da habe ich gedacht, das ist ein bisschen komisch. Und dann war ja diese seltsame WM in Argentinien und dann waren zwei Spieler, die ich da sehr sympathisch fand. Man kann das heute vielleicht nicht mehr nachvollziehen, weil man Karl-Heinz Rummenigge irgendwie anders erlebt hat. Aber als Fußballer war er grandios. Und Sepp Maier hat mir damals sehr imponiert. Und da bin ich auch irgendwie zu den Bayern gekommen. So. Und ich gebe zu, als ich in meiner ersten Kölner Zeit, ich hatte es ja eben schon erwähnt, Ende 95 bis Anfang 2000 hier war, ich war noch nicht so vernetzt, aber das kribbelte schon ein bisschen damals.
Ja.
Da dachte ich, ja, nee, komm, du bist ja bescheuert, das macht man nicht, nur du hast dich einmal entschieden und wechselst du jetzt, das geht gar nicht. So, okay, und dann war ich ja wieder weg, war jetzt nicht so sehr im Geschehen. Und dann fing das natürlich 14 an, als ich zurück nach Köln kam. Allein durch die Narrenzunft schon, wie viel FC-Bekloppte da. War schon komisch, wenn man da irgendwie, sagen, wenn irgendwie jemand anderem zugetan war.
Und du bist ja eh großer Sportfan, ne?
Allgemein. Absolut.
Großer Fußballfan sowieso.
Ja. Ja. Und als dann 16 natürlich die Dreigestirnzeit losging und man wirklich näher dran war auch, weil man hier eingeladen, da eingeladen, du lernst den mal kennen, du warst häufiger im Stadion, du erlebst diese fantastischen Fans. Und
du hast Marcel Risse die Medaillentor des Jahres überreicht, den Prinzenornat,
das
schönste Tor aller Zeiten in Mönchengladbach.
Du stehst da in der Südkurve vom Spiel gegen Wolfsburg, war einer der wenigen Dreigestirn, die auch ein Spiel gewonnen haben danach, als sie da waren. Und ja, du darfst dann wirklich Marcello das Ding da überreichen und das sind Momente, das geht nicht spurlos an einem vorüber.
Dankeschön.
So, und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt ist es wirklich an der Zeit, ich bin angefixt. Und nun haben die Münchner mir es ja auch ein Stück weit einfach gemacht. Ich habe jetzt neulich noch meiner Frau, wann sind die Meister geworden? Letzten Samstag, glaube ich, ne?
Vorletzten Samstag, glaube ich.
Vorletzten Samstag, ne? Ich weiß es schon. So, und dann habe ich meiner Frau gesagt, weißt du, wenn der FC am Samstag Schalke putzt und die anderen nicht gewinnen, allein dieses Gefühl, diese Emotionen werden mich 50.000 Mal höher leben lassen als jetzt eine 9. oder 10. Meisterschaft hintereinander. Also es wurde so ein bisschen emotionslos. Deswegen sage ich mir, vergleich das mit einer Ehe, wo man sich nach 38 Jahren ein Stück weit auseinandergelebt hat. Man geht in Frieden auseinander und das ist auch in Ordnung. Deswegen, also ich habe nichts gegen die Bayern. Ne?
Aber ich irgendwie finde, das FC-Herz schlug dann
auch. Ja, das hat mich richtig geflasht. Und da halte ich es wirklich mit Milieu. Mike, schöne Grüße. 0 oder 100. Also entweder ganz oder gar nicht und dann wirklich ganz. Und seitdem bin ich da.
Ich nehme dir das auch als Fan, der auch sehr streng ist mit anderen Fans, total ab, weil du hast diese Fanseele. Wir waren zusammen in Düsseldorf, als der FC da verloren hat, das Derby 2019.
Ja.
Und das ist einfach dann so, man schlägt das rot-weiße Herz so und das ist ja auch sehr spürbar.
Also da muss ich ja sagen, also das adelt mich jetzt schon ein bisschen, wenn ein Hardcore-Influencer des FC wie Martin Schlieter mir das abnimmt. Nee, wirklich, es gibt ja viele,
aber es ist völlig anders. So, also da kenne ich euch so gut für. Und es gibt auch viele, die da jeder sonst viel brüllen, aber bei dir ist das schon tief in der DNA, glaube ich, drin. Und bei dir weiß ich und schätze ich auch so sehr, du bist halt so ein großer Sportfan. Also es ist dann ja auch jemand, der sich damit beschäftigt, mit der Materie, die Spieler kennt. Ja. Du kannst auch, also hat der Lars eben gemacht, erzählen, was in der Saison schiefgelaufen ist und was dieses Jahr besser laufen muss und so. Und dann merkt man ja auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Beschäftigung. Nicht einfach, wir wollen jetzt samstags brüllen und saufen und dann sind wir Fans.
Nee, um Gottes Willen. Nein, gar nicht. Sondern das ist in der Tat, wie du es beschreibst. Und ich sage auch da immer, es war das letzte Mosaiksteinchen, was fehlte in meinem Leben von Köln. Sonst war alles Köln. Damals noch, wie hieß denn BSC Saturn, Köln im Basketball, ist ja jetzt auch nicht mehr so, aber ob sie Haie waren, wo ich in den 80er Jahren schon häufig mit einem Kumpel war.
Lemmstraße
noch. Legendär Miro Sikora 86 bei der Deutschen Meister als Beispiel.
Das habe ich auch ins Auge geflasht. Ne? Das,
so,
das
fehlte halt. Oder der FC fehlte so ein bisschen. So, und das ist jetzt seit. Ich misse meine 5. Saison jetzt, also langsam muss
man,
ich aber.
Man lernt ihn lieben. Ne?
Absolut. Nee, ist okay. Also, und dann auch wirklich durch und für. Ich glaube nicht, dass es rum, aber selbst wenn. Ich möchte mich nicht damit beschäftigen, aber. Und. Ist auch nicht. Also ist kein Weltuntergang.
Geht's
es geht
weiter.
Dann wieder nach oben. Punkt.
So ist es.
Aber es wird funktionieren.
Das wäre fast ein gutes Schlusswort. Wir sind aber der Bagatelle-Podcast, der sich auch ein bisschen mit Gastronomie beschäftigen soll. Das haben wir jetzt ausgeklammert. Aber wenn du auch ein Gourmet bist und gerne aus und weg gehst, das ist aber auch die Frage an dich abschließend. Wenn du gerne ausgehst, hast du eine Lieblingskneipe, Lieblingslokal? Erstens. Und zweitens, deine Leib- und Magenspeise. Was isst du am allerliebsten?
Ich hätte mich eigentlich darauf vorbereitet.
Wir haben es eben auch gefragt, da hast du von dir gesessen.
Das stimmt. Ich habe das ich habe gedacht, ach komm, jetzt haben sie es gefragt, fragen sie nächsten nicht mehr.
Da musst du ja durch.
Nein, also gerade auch beim Essen ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich esse sehr gerne grundsätzlich italienisch, aber ich bleibe dabei, es muss doch Fleisch sein. Also so ein schönes Cordon Bleu, irgendwie mit Bratkartoffeln, schönen Salat dabei oder so. Also das finde ich schon richtig, richtig klasse. Mag dem einen oder anderen so einfach sein, wie auch immer, aber ich liebe ein.
Das ist doch meine Leib- und Magenspeise, ich beim ersten Podcast auch so gesagt habe. Exakt die gleiche. Okay. Ich mag Italienisch, okay. Liebe Pasta, aber Cordon Bleu.
Aber
sprichst du mir da sehr aus der Seele. Und Stammkneipe, Lieblingskneipe? Das ist schwierig, um einen festzulegen wahrscheinlich.
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, jetzt gerade in Köln, weil man ja viel, viel rumgekommen ist. Und also natürlich, ich war viel zu selten bei dir, muss ich sagen jetzt, aber es war ja auch relativ schwierig. Meistens zu wenige. Wir hatten große Zeiten im Volksmund zur WM.
Ja,
ich habe diese Abende geliebt, auch wenn die WM total
schlimme war. WM, schlimme deutsche Mannschaft,
aber die Sommerabende da. Also selbst meine Frau sogar zum Fußball gucken mitgegangen, die sonst mit Fußball schön, gar nicht viel zu tun hat. Ja. Fand das auch immer sehr angenehm. Nee, aber wir sind natürlich dann auch naturgemäß von der KNZ viel beim Alex Manek, so ist jetzt in Unkelbach selbst, wo ich sehr viel war, weil ich ja auch ein paar Jahre in Sülz gewohnt hatte.
Das ist ja auch ein tolles Brauhaus.
Uns hat es seit letztem Sommer, haben wir das erstmalig entdeckt beim Tim in Hochkirchen, in den Grossrotter Hof.
Ja, macht doch mal Werbung, das also, ist sogar Grossrotter Hof.
Nee, wirklich, Grossrotter Hof in Hochkirchen, direkt an der Tennishalle, die Marc Kevin Göllner betreut und da auch Trainerstunden gibt. Wundervoller Biergarten, super nette Leute, also Publikum, völlig
was für,
okay.
Was für ein Kölsch?
Reisdorf.
Dann muss das da gut sein. Nein,
ja, war auch ein wichtiges Kriterium. Nein, also deswegen mag ich da jetzt auch keinem vor den Kopf stoßen. Also ich fühle mich in sehr, sehr vielen Läden in Köln wohl. Ich habe sie immer noch nicht alle durch, logischerweise.
Ja, das ist schwierig.
Also ich denke, es ist auch, wenn du jetzt sagst, Stammlokal, dann ich liebe grundsätzlich gerne kurze Wege. So, und deswegen wird es vermutlich dann der Grossrotter Hof oder der Dimmi in Hochkirchen, der leider ja auch noch zu hat.
Ja.
Das sind so die beiden, die uns dann vermutlich häufiger in der nächsten Zeit dann
sehen. Und beide sehr gute werden. Lokale.
Ja.
So, eine Frage noch an unseren Stefan Olli.
Ja, mich würde eins interessieren. 13.11. habt ihr eigentlich die Sessionseröffnung von der KNZ. Wird das dieses Jahr stattfinden? Was sagst du? Wann wird für uns wieder die Gesellschaft als Gesellschaft des Feierns und des Lebens stattfinden?
Also das ist natürlich jetzt der berüchtigte Blick in die Glaskugel.
Ja klar, natürlich.
Also
wir wünschen es uns alle,
es
natürlich.
Ist eben, und es ist ja letztendlich auch nicht nur von der KNZ abhängig. Also ich fand, dass unser Vorstand das letztes Jahr relativ gut dahingehend gemanagt hat, als er relativ früh gesagt hat, das hat keinen Sinn.
Ja, richtig.
Wir wollen da auch nicht ein finanzielles Fiasko erleben. Also wir sagen von vornherein eigentlich komplett alles ab. Mhm. Im Nachhinein betrachtet war es auch die richtige Entscheidung. Ich hoffe einfach, dass wir, nachdem es ja, und das kotzt mich, Entschuldigung, aber bis heute noch sehr, sehr an, diese Impfthematik, dass das so schleppend voranging. Es war peinlich für ein Land wie Deutschland.
Ja.
Nun scheint es ja langsam Fahrt aufzunehmen. Und sollten wir es tatsächlich schaffen, vielleicht in Richtung Herdenimmunität zu kommen bis Oktober? Und dann hängt es natürlich viel davon ab, wie geht es nach dem Sommer? Entwickeln sich wieder neue Herde, neue Mutanten und so? Aber ich hoffe es inständig. Ganz ehrlich, noch eine Session zu Hause.
Das schaffen wir nicht, ne?
Nee.
Ich meine auch, wir sehen es positiv. Ja? Ich würde sagen, genau, zum Schluss brauchen wir ein positives Wort.
Ja, total.
Ich sehe es auch positiv. Wir sagen auch allen Gastronomen und wir versuchen euch den Rücken zu stärken und sagen, pass auf. Auch wenn der Martin schon gesagt hat, wir freuen uns, wenn wir jetzt das nächste Wochenende aufmachen dürfen. Aber sie haben sich, glaube ich, doch entschieden, noch ein bisschen zu warten. Mhm. Und ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Aber letztendlich sind wir alle heiß drauf. Und ihr seid genauso heiß darauf, dass es bald wieder losgeht.
Das stimmt. Nee, also mir fehlt das ohne Ende.
Ja, fehlt uns allen.
ein gutes Schlusswort vom Olli, oder? So warme Worte für die Gastronomie und dass wir gut durchkommen und auch positiv in die neue Session gucken können. Ich sage vielen, vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne. Spaß danke für die Einladung. Gemacht.
Bei dir brauchen wir eigentlich viel, viel mehr Zeit. Wir können stundenlang weiter plaudern. Ja, ich habe noch gesagt, wir müssen über Politik sprechen. Wir hätten so viele Themen gehabt, aber beim nächsten Mal. Olli, großes Kompliment, also Chapeau. Der Daniel wird schwer haben, mit dem Platz da wieder zu kriegen.
Nein, der kriegt
aber er ist ja der Gastgeber.
Nächste Woche wieder hier, auf jeden Fall.
Ein starker Mann und das völlig zu Recht in unserem Podcast. Und, vielen, vielen Dank, Daniel, dass wir es auch ohne dich heute machen durften.
Aber es gibt noch einen Musikwunsch und zwar hat der liebe Stefan den natürlich auch frei.
Ja, also das ist eine, also darauf war ich ein Stück weit vorbereitet. Nicht so sehr mit Essen und Lokal. Also wer mich kennt, wird jetzt vermutlich nur einen Song erwarten. Das wäre Wonderwall von Oasis. Ist in der Tat mein absoluter Lieblingssong.
Gut,
aufgrund, aber. Ja genau, jetzt kommt das Aber, jetzt hat gerade, Fury ist ja gerade wieder groß am Start, also Fury in the Slaughterhouse mit ja. Now ganz groß rausgekommen, hätte ich grundsätzlich auch sehr gerne die Live-Version von Won't Forget This Day von der Pure Live 93 mir gewünscht. Noch ein Aber, ich musste die beiden Lieder jetzt einfach loswerden. Nein, ich wünsche jetzt wirklich als Hommage an meine Herzallerliebste, meine über alles geliebte Ehefrau, wünsche mir unser Lied, nämlich Wolkeplatz vom Milieu.
Oh, sehr schön.
Das ist halt unser Lied aus der Session 17. Großartig. Und da geht nichts drüber.
Perfekt.
Ich finde aber, weil wir echt einen Prinzen hier sitzen, da machen wir auch so mal zwei Lieder, oder? Das hat er gut. Das erste Mal Wolkeplatz, Milieu und dann kriegt er danach Wonderwall.
Ja, sensationell. Ich bedanke mich.
Das hat er sich verdient. Bei so guten Musikwünschen sowieso. Also vielen, vielen Dank. Wir beschließen Podcast Nummer 14, nächste Woche Nummer 15. Lieber Daniel, dann wieder mit dir. Und herzlichen Dank den Zuhörern. Kommt gut durch die Zeit. Und dann haben wir nächste Woche volle Kneipen hoffentlich.
Ja, alles gut.
Tschüss zusammen.
Mach euch gut. Tschüss.
Vielen, vielen Dank. Ciao.
Dankeschön.
Platz und unter uns der Puls der Stadt und der Jedam, Dam, Dam, da, 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 da. Drive.
Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.